Es ist November, Apple TV Plus ist da. Wir bleiben zumindest heute, aber dennoch größtenteils im guten, alten, linearen Fernsehen. Denn wir wollen ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen bezüglich dieser Staffel von Bachelor in Paradise. Außerdem haben wir schon wieder einen Trash-TV-Tipp aus dem Ausland dabei. Wir schauen auf Prince Charming, wir schauen auf BoJack Horseman und wir probieren ein neues Spiel aus. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Deutschlands gruseligster Backstage-Podcast am Tag nach Halloween. Ich glaube, es ist irgendwie Allerheiligen, glaube ich. Aber wir haben passend zu Halloween, obwohl es ein bisschen zu spät ist, einen furchterregend guten Gast heute. Und dieser Gast heißt Nathalie. Nathalie, du bist da.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass du da bist zum ersten Mal. Ich hoffe, du bist nicht zu aufgeregt.
Nee, es geht. Also ich freue mich eigentlich eher.
Weil die Themen auch dementsprechend gut ausgewählt sind wahrscheinlich. Also die passen, glaube ich, so ein bisschen auf deine Interessen auch.
Ja, genau. Die sind sehr gut ausgewählt diesmal.
Diesmal, okay.
Also immer natürlich, immer. Aber auf mich ja. Ganz besonders gut.
Ich habe schon registriert, was wohin die Richtung hier geht. Genau, wir sprechen ein bisschen über Bachelor in Paradise. Das haben wir beide sehr intensiv verfolgt bisher. Wir sprechen über einen Favoriten von dir, was du mir empfohlen hast, The Circle. Ich habe davon ehrlich gesagt schon gehört, aber jetzt so direkt noch nicht geschaut.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Sehen wir dann gleich. Aber wir müssen natürlich den Elefanten im Raum ansprechen, denn wir sind in einer neuen Zeitrechnung. Du hast es bestimmt schon auch gemerkt an der Atmosphäre hier in der Luft. Es riecht anders, es fühlt sich anders an, denn der neue Player ist da. Apple TV Plus ist da. Wir haben in dieser Woche noch keinen Einblick, weil wir natürlich vor dem 1. November aufnehmen. Deswegen können wir leider noch nichts zu den einzelnen Serien sagen. Aber in der nächsten Folge dann vielleicht ein paar erste Eindrücke zu den Originalserien von Apple TV Plus. Es gibt eine Woche frei, glaube ich. Da gibt es dann unter anderem die ersten drei Episoden von For All Mankind, von The Morning Show und von C. Und was ich auch komisch finde, die ganze erste Staffel von Dickinson. Also da hat man sich entschieden, gleich die erste Staffel auf den Markt zu werfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Signal, was so Apple selber denkt, was so die coolste Serie von denen ist, weil Dickinson, ich weiß nicht, ob du schon irgendwas davon mal gehört hast.
Nee, habe ich noch nicht, nee.
Hayley Steinfeld in der Hauptrolle, geht eben um Emily Dickinson, die Schriftstellerin, die amerikanische Schriftstellerin.
Ah, okay.
Ja. Naja, aber wie gesagt, wir bleiben erstmal beim alten, guten alten Fernsehen und kommen zu Bachelor in Paradise. Und ich habe ja schon gesehen, du hast dich intensiv darauf vorbereitet, du hast dir Notizen gemacht und bist damit wahrscheinlich offiziell besser vorbereitet als erstens jeder Gast und zweitens als der Moderator. Was ist denn jetzt dein erster Eindruck nach drei Episoden? Es ist ja noch nicht ganz die Hälfte. Was sagst du zu Bachelor in Paradise 2019 so?
Also ich fand's bis jetzt gut so. Ich hatte jetzt auch nicht den Vergleich zu der Staffel vom letzten Jahr, weil die habe ich nicht so wirklich verfolgt, außer, glaube ich, die erste Folge. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Aber ich finde es okay. Also es ist jetzt nicht super aufregend, muss ich sagen. Aber ganz solide halt, wie man das von den Bachelor-Formaten eigentlich kennt, würde ich sagen.
Ich bin da ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich muss auch sagen, dass ich bei Bachelor-Formaten generell gerade so ein bisschen bei mir irgendwie so eine Müdigkeit feststelle, gerade nach Love Island, was ich ja sehr mochte. Und ja. Da werde ich vielleicht kurz noch dann auf so einen Vergleich schauen, wie die beiden Formate sich so vergleichen lassen. Gerade so diese Ernsthaftigkeit, die ja diese ganzen Formate immer haben, also da wird ja immer, also Bachelor in Paradise ist da nicht so schlimm, aber Bachelor vor allem und die Bachelorette, die sind immer so, so total ernst, irgendwie viel ernster, als man es eigentlich nehmen müsste. Gerade diese Dates und so und dann vor allem später in der Staffel immer diese Dream Dates und Home Dates und so. Das finde ich schon irgendwie dann manchmal auch zu dick aufgetragen manchmal und da bin ich dann auch meistens irgendwie so raus dann irgendwann. Aber Bachelor in Paradise ist ja ein bisschen anders, weil es ja schon mehr so in unsere favorisierte trashige Richtung geht. Wir können ja mal alle Paare so ein bisschen durchgehen, die es jetzt gibt nach Episode 3. Mhm. Und dann können wir jeweils ein bisschen unsere Meinung zu den einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen sagen. Ist für dich ein Paar, was so heraussticht als so das auffälligste Paar bisher?
Nee, also auffällig würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde generell, dass bis jetzt immer so, ja, so vier bis fünf, sechs Leute halt immer im Vordergrund sind und der Rest irgendwie ziemlich hinten abfällt. Was vielleicht auch daran liegt, dass es ja wirklich relativ viele Leute sind. Ja, ich glaube, am auffälligsten ist, glaube ich, einfach der Mann Aurelio.
Ja, weil er natürlich irgendwie in vielen Frauen, ich wollte gerade sagen, in vielen Frauen die Finger drin hat, aber er hat bei vielen Sachen so die Finger drin irgendwie. Ich würde das andere nicht ausschließen, aber...
Kann auch sein, ja.
Kann auch sein, genau. Genau, aber wenn man jetzt so jemanden sieht wie den Michi zum Beispiel, der war in der ersten Folge, hat er gleich diese Schweizerin, oder die beim Schweizer Bachelor mitgemacht hat, wie heißt sie, die Nathalie, glaube ich?
Nathalie, ja. Mhm.
Genau, schöner Name auf jeden Fall.
Ja.
Genau, die haben sich das eigentlich so gefunden und kamen dann in den letzten zwei Folgen zum Beispiel gar nicht mehr vor irgendwie.
Die ja, genau.
Ein Chaos.
Ja. Ich habe so das Gefühl, dass Jade, also die blonde, kleine,
ja,
die ist irgendwie so in jeder Folge mit am Start, also relativ auffällig, hat auch irgendwie immer was zu sagen und hatte ja da auch in der ersten Folge gleich diese komische Knutscherei mit dem anderen Typen. Und ich glaube noch, ja, Philipp auch, oder wie der heißt, Philipp.
Ja, sagen manche
genau, Philipp.
Manche sagen Philipp.
Und dann wird es irgendwie auch schon ein bisschen eng so. Also außer Aurelio stechen da viele irgendwie nicht so vor, finde ich.
Jade finde ich irgendwie überraschend, dass die so in so einer Anführerrolle ist, oder? Die ist ja, beim Bachelor habe ich die jetzt nicht so als so Wortführerin irgendwie wahrgenommen. Die war auch da eigentlich unauffällig. Also die, klar, die hat so herausgestochen mit ihrer Optik oder so. Aber so vom Charakter her fand ich die jetzt nicht so auffällig irgendwie. Die war doch da eher so schüchtern. Und jetzt bei Bachelor in Paradise irgendwie finde ich die sehr, gerade wie sie immer gegen die Jungs so ein bisschen pöbelt, die sagt ja immer so ein bisschen, ja, die machen nix oder die sind hier nur zum Spaß oder so. Da fand ich die schon irgendwie gleich in der ersten Folge mit dieser Knutscherei, fand ich die schon irgendwie ziemlich auffällig. Also finde ich bisher einen Gewinn für dieses Format auf jeden Fall, Jade.
Ja, finde ich auch. Also sie war eher, also irgendwie kam das nicht so rüber beim Bachelor, glaube ich, wie sie so wirklich ist. Ich glaube, da ist auch einfach die Atmosphäre anders, dadurch, dass du ja wirklich nur in diesem Haus unter Frauen irgendwie lebst. Ja, jetzt sticht sie wirklich mehr hervor als vorher, finde ich.
Ja, und jetzt kann sie endlich mal zeigen, wer sie wirklich ist. Das ist ja immer die Grundaussage ja, von jedem Reality-TV-Teilnehmer. Endlich mal wahren Charakter zeigen und zeigen, dass das alles nicht so war, nicht so gemeint war wie damals. Marco finde ich noch ziemlich, der ist noch ziemlich auffällig, oder? Marco, der.
Ach ja, genau.
Man kann eigentlich ihn gut umschreiben mit der Dumme.
Ja, ja.
Jetzt in einem Couple mit Christina, also die davor auch so ein bisschen rumgeheult hat, dass sie niemanden findet.
Ja.
Weiß ich gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Ich finde, die passen überhaupt nicht zusammen.
Nee, die passen auch überhaupt nicht zusammen, aber das ist halt dieser klassische Fall von, du hattest bis jetzt nicht so viel Glück und Christina eben auch nicht. Die hat ja auch schon, ja, wie du gesagt hast, rumgejammert, dass keiner für sie dabei ist. Und es muss ja aber trotzdem jeder zusehen, dass er eben in dieser Sendung noch bleibt. Und das geht eben nur dadurch, dass sie sich gegenseitig die Rose zuschieben. Und dadurch sind sie halt ein Paar so.
Ja, so ein bisschen das Serkan-Problem. Also der ist ja da, glaube ich, bei der Bachelorette schon in der Rolle gewesen, dass er nie so die Dates bekommen hat, aber trotzdem dann sehr lange dabei war aus irgendeinem Grund. Und jetzt wieder, er hat eigentlich keine gefunden. Und jetzt hat er in der letzten Folge dann eben Janine Christine, also die beste Briefschreiberin des ganzen Bachelor-Universums, hat er dann so zur Partnerin genommen. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, das wird keine große Zukunft haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde aber auch, dass Christina da auch eher so die, wie sagt man denn, so der Kummerkasten der ganzen Leute ist und sich immer alles anhört von, also alle Sorgen, den ganzen Liebeskummer, aber selber eigentlich überhaupt bei niemandem so wirklich gut ankommt, also jetzt liebestechnisch, finde ich irgendwie auch ein bisschen traurig für sie.
Gehen wir aber nochmal ganz kurz alle Paare so durch, oder wir haben jetzt schon einige angesprochen. Janine, Christine und Serkan, glaube ich, können wir abhaken. Die werden nicht weit kommen. Sam und Aurelio, das ist ja dann auch die Frage gewesen. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum sie dann trotzdem nochmal die Rose bekommen hat. Das war doch eigentlich erst die große Aussprache da bei Paul an der Bar und dann aber doch irgendwie Hast du das verstanden?
Also ich weiß nicht, vielleicht könnte das auch damit zusammenhängen, dass als Aurelio eingezogen ist, Jade doch irgendwas von einer Absprache draußen erzählt hat, dass Aurelio da drin mit jemandem schon irgendwas abgesprochen hat. Aber ja, keine Ahnung, fand ich auch merkwürdig. Vor allem, dass sie dann auch so theatralisch geweint hat.
Irgendwas stimmt da nicht, das glaube ich auch. Also kommen mir beide sehr spanisch vor. Aurelio, überhaupt sein ganzer Auftritt,
ja.
Der wirkt irgendwie komplett vom anderen Stern auf einmal. Der ist, also klar, ist er noch genauso männlich oder so alpha-mäßig unterwegs, aber irgendwie erst diese komische Beziehung zu der Frau, die rausgefallen ist. Wie heißt die nochmal? Michelle?
Michelle, ja, genau.
Genau. Das war super komisch, weil dann hat sie ja dieses Date da mit dem Elefanten und wie die dann davon geschwärmt haben, von diesem Elefanten. Das habe ich denen das nicht abgenommen oder zumindest ihm nicht.
Nee, habe ich auch nicht so wirklich. Vor allem, weil Michelle, das fände ich auch witzig, zuerst irgendwie so über Aurelio abgelästert hat, dass der ja doch so alt ist und der könnte ihr Vater sein. Und dann eine Stunde später hatte sie dieses Date mit ihm und lag in seinen Armen und dann war schon wieder alles vergessen, was sie vorher über ihn gesagt hat.
Ja, der alte Mann Aurelio. Jetzt ist aber natürlich aktueller Diskussionspunkt seine Porno-Vergangenheit. Also man weiß ja nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist, was da war. Hast du mittlerweile also Forschungen angestellt, wie diese Videos ausschauen, was da zu sehen ist, oder bist du da noch genauso ratlos wie ich?
Nee, ich bin genauso ratlos wie Sam vor allem. Also ich habe auch keine Vorstellung davon, was Erotikfilme überhaupt sind.
Ja, ich will es mir auch nicht vorstellen, was da genau zu sehen ist dann. Ich glaube, wir brauchen dringend neue Kandidaten, die da noch einziehen in dieses Haus, in dieses Ferienressort. Schauen wir mal an, wer da alles noch kommt. Ich habe es mir extra dann nochmal hier bei rtl.de zusammengesucht. Gehen wir mal durch. Die Frauen, die noch kommen werden. Die erste ist Amelie Sperlich.
Ah, die, genau.
Ja, genau. Die Amelie natürlich. Also die ist auch tatsächlich in der ersten Nacht der Rosen bei Daniel Völz ausgeschieden. Ist Studentin aus München, ist 24 Jahre alt, müsste sie eigentlich kennen. Also eigentlich ist das so mein Beuteschema, meine Ecke. Die müsste ich eigentlich irgendwie kennen. Aber nee, Amelie Sperlich sagt mir gar nichts. Ja, mal gucken, wen sie sich dann aussucht. Ist mir aber auch relativ egal eigentlich. Also das ist keine, auf die ich mich so sonderlich freue. Naja, Kara Suckert kommt noch rein. Die hat mir noch was gesagt. Die ist auch recht weit gekommen, damals bei Sebastian Panek. Bei rtl.de steht ja auch immer die Berufsbezeichnung und so da. Und bei ihr ist ganz groß, dass sie jetzt Unternehmerin ist. Also sie wollte Golferin werden und ist jetzt Unternehmerin. Wer ist denn so im Haus aktuell so ein bisschen der Intellektuellste, mit dem sie sich vielleicht verbrüdern könnte?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich glaube, da ist die Auswahl gar nicht so groß. Vielleicht gerät sie ja auch wieder an Aurelio und dann hätte man so ein lustiges Liebesdreieck.
Ja, hätte ich nichts dagegen. Und Aurelio ist bestimmt auch nicht abgeneigt.
Nee, auf der gar keinen Fall. Der
steht ja auf junges Gemüse, ja. Wie man das so bisher irgendwie mitbekommen hat. Wir haben noch Ernestine Palmert. Die kennen wir beide noch, glaube ich. Die war erst in diesem Jahr dabei und auf die freuen wir uns, glaube ich, auch.
Ja, auf die freue ich mich auch. Also ich mochte die auch am Anfang in der Bachelor-Staffel, in der sie war. Und irgendwann fand ich sie ein bisschen merkwürdig, weil sie immer das Haar von André. Sie musste irgendwie ständig sein Haar anfassen und dann dachte ich so, ein bisschen merkwürdig, aber ja, ich bin gespannt auf die.
Hatte der Haare? Ich hätte gedacht, der hatte so kurz.
Ja, der hatte ganz kurzes Haar, aber sie fand es anscheinend so spannend, dass sie ständig darüber sprechen musste.
Außerdem dabei Janine Celine Jahn. Die hatte ihren ersten Kuss damals mit Daniel Völz. Also nicht sie hatte ihren ersten Kuss, sondern der erste Kuss der Staffel damals mit Daniel Völz. Die ist dann in der vierten Nacht der Rosen raus, also auch nicht so kurz drin gewesen, hat mir jetzt aber spontan auch nichts mehr gesagt. Also Janine Celine.
Ist das so eine Blonde?
Och, weiß ich nicht.
Ach so, ich dachte, du hast jetzt irgendwie gerade ein Bild vor dir.
Nee, nee, Bild habe ich nicht vor mir, aber ich habe nur hier die Beschreibungen vor mir, aber nee, äußerlich könnte ich die jetzt auch nicht zuordnen, keine Ahnung.
Okay.
Kimberly Schulz, die sagt mir vom Namen noch was. Kimberly, die war auch bei André dabei und die ist Redakteurin eines Magazinverlags. Das fand ich als Berufsbezeichnung irgendwie ganz spannend. Keine Ahnung, was man sich dann darunter vorstellen kann. Die letzte Frau, die noch einziehen wird, ist Stephanie Gebhardt. Und die kennen wir auf jeden Fall noch, denn die hat ja keine Rose bekommen nach dem Home-Date bei André, weil sie ja mit ihrer Freundin in einer WG wohnt.
Ach ja, genau. Ja, die kenne ich noch.
Ja, das ist eine komische Person irgendwie. Die hat ja damals auch nicht eingesehen, was so schlimm daran ist, dass man irgendwie mit seiner WG-Mitbewohnerin da in einem Bett schläft.
Nee.
Das ist das Problem. Mal schauen, wie sie das handhabt dann im Haus, mit wem sie da im Bett schläft. Mal gucken. Ein weiterer Kandidat, der noch einsehen wird, ist Andreas Ongemach, der auch in der aktuellen Staffel von der Bachelorette dabei war, bei Gerda. Das war dieser Typ mit den, ich glaube, dem blond gefärbten, blondierten Haaren da. Dieser Kleine, der auch Best Friends war, glaube ich, mit Oggy dann am Ende. Ich glaube, das ist der.
Ja, genau.
Der dann auch so ein bisschen in die Friendzone geraten ist da. Irgendwie kann ich mir den auch nicht vorstellen, so als Player da im Haus. Der war irgendwie eher so ein lustiger Typ, nicht so ein Typ wie Aurelio halt.
Nee, das stimmt. Ich glaube, der wird auch nicht so viel Sendezeit bekommen.
Christian Rauch können wir relativ schnell abhaken, keine Ahnung. War das nicht der, der hier Rauch, der Restauranttester gemacht hat,
glaube ich? Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, der Anna Hofbauer damals. Ja. Daniel Schüntra oder Schüttra, den kennen wir noch, das ist der unangenehme Drohnenpilot aus Österreich. Auf den freue ich mich sehr, muss ich sagen. Ich glaube, der wird nochmal richtig für Konfro sorgen da im Haus.
War der auch jetzt in der letzten Staffel dabei bei der Bachelorette?
Ja, den kennst du doch noch. Das ist doch hier der Drohnenpilot, der gegenüber Gerda erst gesagt hat, dass er Pilot ist. Und dann hat aber Gerda nochmal nachgefragt. Und dann,
ja.
Dann ist er halt nur Drohnenpilot gewesen.
Ja, stimmt. Okay, ja.
Oggi kennst du auch noch. Der kommt ja auch noch. Und das wird dann auch spannend, weil ja Daniel und Oggi ja diesen riesen Beef hatten im Haus. Und die ziehen ja dann gemeinsam noch ein. Also das wird auch interessant, stelle ich mir interessant vor.
Ja, das ist eine gute Wahl.
Eine ganz interessante Personalie ist hier Raffi Rachek, der ja damals bei Nadine Klein dabei war. Fitnesstrainer und Model stand auf seiner Beschreibung. Und da war ja von vornherein schon bekannt, dass er während des Drehs da bei Bachelor in Paradise sein Coming Out hat. Also er wird vor allem dann gestehen, dass er schwul ist. Und das wird er auch anscheinend erst dann erfahren. Also er findet das selbst über sich erst da raus, da in Thailand.
Wirklich? Okay. Das wusste ich nicht.
Ja, das wurde ganz kurz auf rtl.de schon angekündigt. Gab es so ein Video bei Punkt 12 schon und so. Das haben wir alles angeschaut. Das war ganz dramatisch. Und man hat ja auch in der Vorschau am Anfang der Staffel gesehen, dass er dann so unter Tränen allen gesteht. Ja, ihr werdet mich jetzt bestimmt alle hassen und so. Das wird bestimmt auch cool. Also das stelle ich mir schon ganz dramatisch vor, was dann da passiert. Aber auch fraglich mit diesem, dass er da dann direkt da seine Homosexualität gefunden hat.
Ja,
keine
was für ein
Ahnung.
Quatsch, ey.
Genauso ein Quatsch ist der nächste Kandidat, Sebastian Manzler, den wir noch kennen, auch aus der aktuellen Staffel von der Bachelorette, der aber sehr kurz nur da war, der ja Influencer ist und dann aber Gerdas Freundin schon mal, ich sag mal, gedatet hat.
Ach ja, genau.
Und dann nicht weitergekommen ist. Der wird dann auch noch mal eine Chance bekommen bei Bachelor in Paradise. Mal schauen, ob es dann länger hält als 12 Minuten oder was er da dann im Endeffekt da war.
Ja.
Kennst du Sören Altmann noch?
Also alles, was länger ist, her ist als dieses Jahr, wahrscheinlich
Minuten.
Nicht.
Ja, Sören Altmann, wenn ich sage, der Mäuschenmann.
nee, jetzt auch
nicht.
Sagt
der auch nichts. Er hat damals Nadine Klein immer Mäuschen genannt und ist deswegen dann, oder vielleicht deswegen dann rausgeflogen.
Okay.
Ja. Ist DJ, steht auch da. Von dem her hoffe ich mir auch noch was. Also es sind schon ein paar Kandidaten dabei, die noch ein bisschen was versprechen. Vor allem die Stefanie, dann Christian Rach natürlich, den Drohnenpilot Oggi und Raffi und Sören auch noch eigentlich. Also da sind schon noch ein paar dabei, worauf wir uns freuen können. Bachelor in Paradise auf jeden Fall ein Blick wert, auch wenn, wie gesagt, wir beide so ein bisschen noch zurückhaltend sind. Wenn wir jetzt schauen auf Love Island, was wir beide eigentlich gerne mochten, einen Monat lang, wie würdest du jetzt, Stand heute, dich entscheiden zwischen beiden, wenn beides jetzt parallel laufen würde? Was wäre da dein Favorit?
Also ich würde auf jeden Fall eher zu Love Island tendieren und eher das einschalten, muss ich sagen. Ich finde es halt cool bei Love Island, dass da halt komplett neue Leute teilnehmen. So, das finde ich irgendwie immer ganz spannend, wenn ich die ganzen alten Gesichter dabei sind. Ich finde es auch cool, dass es halt wirklich so kontinuierlich jeden Abend läuft. Das macht mir irgendwie immer Spaß.
Also das Dschungelprinzip quasi. Dass
ja,
man da
genau.
Jeden Tag dabei sein will. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, ich habe das ja schon mehrfach jetzt in dieser Staffel gesagt. Ich war großer Fan von Love Island. Das war auch die erste Staffel, die ich so ein bisschen extrem verfolgt habe, also wirklich, dass ich jede Folge gesehen habe und bereue es auch nicht. Und wenn ich jetzt im Vergleich sehe, vor allem mit Bachelor in Paradise, dann sehne ich mich da irgendwie schon zurück, weil gerade so diese sarkastische Herangehensweise, dass man nicht alles so ernst nimmt, gerade auch von diesem Kommentator, also diese Off-Stimme, das fand ich schon irgendwie charmanter, das nicht ganz so ernst zu nehmen wie die ganzen Bachelor-Formate. Das geht mir zurzeit irgendwie ziemlich auf die Nerven. Also das ist bei Love Island auch so, aber dass immer so auf die Muskeln so gezoomt wird und dann, dass es diese Dates gibt, die so mega romantisch sind. Da gibt es noch die Produktplatzierung hier mit dem
Getränk, ja.
Ja, ja, klar gibt's das bei Love Island in einem geringeren Maße auch, aber irgendwie finde ich es da selbstironischer gelöst und es hat mir so ein bisschen mehr Spaß gemacht beim Zuschauen. Kann aber auch sein, wie gesagt, dass es nur jetzt aktuell an mir liegt, weil ich da so ein bisschen müde bin.
Nee, so geht's mir auch. Kann ich so unterschreiben. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit über große Liebe finden, zu reden. Wobei ja alle wissen, dass es Quatsch ist und dass die ganzen Teilnehmer da sind, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und danach als Influencer Geld zu verdienen. Ja, ich finde Love Island irgendwie auch ein bisschen aufregender.
Wo du gerade Influencer gesagt hast und Fake und so weiter. Wir haben ja vorhin komplett Carina und Alex vergessen. Das ist ja...
Ah ja, stimmt. Oh Gott, ja.
Das, ich glaube, zu den beiden müssen wir überhaupt nichts mehr sagen, weil Alex ist in seinem dritten Format mittlerweile im Bachelor-Kosmos. Und Carina war letztes Jahr auch dabei bei Bachelor in Paradise. Da ist von Anfang an klar, und wem das nicht klar ist, der kennt einfach Trash-TV nicht, dass von denen man nichts erwarten braucht. Also was heißt nicht erwarten, aber man braucht jetzt nicht erwarten, dass sie da jemanden suchen und dann auch jemanden finden und so.
Ja,
also,
genau.
Ich verstehe auch irgendwie diese Faszination für Alex nicht. Also ist es bei dir, kannst du vielleicht ein bisschen besser bewerten, aber Alex, ist es so ein Typ, auf den man unbedingt stehen muss, oder ist es so ein Mythos, der da umgeht bei diesen ganzen Frauen?
Also ich verstehe auch erstens schon mal überhaupt nicht, warum der jedes Mal wieder in diesen Cast eingeplant wird, weil es ist die langweiligste Person, die in diesem ganzen Kosmos überhaupt existiert. Dann zieht er da wieder ein und irgendwie, ja, der sieht gut aus und ich mochte den am Anfang auch bei Nadine war der, glaube ich, ne? Ach stimmt, der hat doch sogar gewonnen am Ende.
Der hat gewonnen, genau.
Ja. Selbst das habe ich vergessen, weil der halt einfach überhaupt nicht aufgefallen ist. Und der trägt da ja auch überhaupt nichts zu bei. Und das hat man ja dann auch gesehen, als er dieses Date mit Carina hatte, dass nicht mal da irgendwelche interessanten Gespräche passiert sind. Also ich finde Carina noch ganz unterhaltsam irgendwie. Die soll da meinetwegen auch dran teilnehmen. Und Fernsehen ist auch ihr Live. Das fand ich auch cool.
Stimmt.
ich glaube... Das ist halt auch so, die wollten da noch länger bleiben und er hat ihr dann die Rose gegeben und ja.
Stimmt, mit diesem Fernsehen, da das wollte ich eigentlich rausschneiden und so als Claim für diesen Podcast eigentlich benutzen. Ja, Carina an der Stelle gerne eingeladen, wenn sie das hört. Also
ja, auf jeden
als
Fall.
Als Gast, Fernsehen ist live, dann ist hier auf jeden Fall ein Platz, wo man das ausleben kann.
Ja.
Damit soll es aber das auch dann gewesen sein zu Bachelor in Paradise. Ich glaube, wir haben lang genug erzählt, was uns nicht gefällt oder was uns auch gefällt, wo wir ganz froh drüber sind. Also ich glaube, Aurelio ist ein Gewinn zum Beispiel auch für das Format, wie man auch zu ihm steht. Aber er bringt da schon irgendwie eine interessante Note rein und auch gewisse andere Kandidaten. Das passt schon, aber es ist jetzt nicht... Für mich ein Must-See-Format, ehrlich gesagt. Aber was ja auch große Wellen geschlagen hat, ist ja die Nachricht, dass ein schwules, Bachelor-ähnliches Format gerade Premiere feiert bei TV Now, nämlich Prince Charming. Du hast, glaube ich, nichts davon gesehen oder noch nicht?
Nee, noch nicht. Also ich habe immer nur die Werbung dafür gesehen, aber ich habe es selbst noch nicht gesehen.
Wie fandest du die Werbung? Diese Werbung mit Liebe ist schwul und Küssen ist schwul und so. War das die Werbung oder hast du so generell so Trailer gesehen?
Nee, genau, die habe ich gesehen. Und ich fand es eigentlich ganz gut gelöst so. Also dieses schwul, was ja oft immer noch irgendwie als Beleidigung benutzt wird, eben so umzukehren, dass es halt als völlig... normal erscheint, das fand ich schon ganz gut gelöst eigentlich.
Also es gab ein paar Leute, die sich darüber aufgeregt haben, glaube ich, weil das halt schon ein bisschen plakativ ist alles. Aber ich fand es letztendlich dann auch gut, eigentlich diese Werbekampagne. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die erste halbe Stunde gesehen, also das, was frei zugänglich war. Das läuft ja ein bisschen anders wie beim Bachelor. Also es gibt nicht diese Limousinen-Zeremonie da, wo die ganzen Leute aussteigen, sondern alle Teilnehmer gehen gemeinsam in die, oder nicht gemeinsam, aber nach und nach in die Villa und treffen dann erst 30 Minuten später auf den Prinz.
Ah, okay.
Also man muss gleich von vorne weg sagen, es ist alles so ein bisschen low budget. Also es sieht nicht ganz so schlecht aus wie Paradise Hotel oder diese ganzen Sachen,
ja,
die TV Now auch schon gemacht hat. Oder Temptation Island. Also so ganz schlimm ist es nicht. Aber wenn man den Bachelor und gerade Bachelor in Paradise auch sieht, dann ist es nicht ganz so hochglanz und nicht ganz so schön alles. Die Kandidaten sind interessant. Also es ist wie immer so, dass es dann halt vor allem auf den ersten Blick so interessante Berufe gibt, die die ganzen Leute haben.
Ja.
Es gibt zum Beispiel einen Podcaster. Ja, ein Kollege quasi.
Ja.
Aber das hat ja, wenn wir uns an den Dschungel erinnern, nicht ganz so gut funktioniert mit Podcastern in Reality.
Oh, stimmt. Reality TV. Ja, ich erinnere mich.
Ich weiß nicht mehr ganz genau den Namen.
Layla, meinst du, ne?
Nee, die genau, so. von der hätte ich ihn gerade noch hingekommen, aber den Podcast-Namen von dem Typen meine ich, das ist ein rothaariger Typ, der hat so, wie gesagt, so einen schwulen Podcast mit so zwei anderen Männern zusammen, irgendwie Schwanz und Ehrlich oder irgendwie sowas, irgendwie so in die Richtung,
wie man,
Schwanz,
ja, wie Fall. Man so einen Podcast halt nennt, ne?
Genau, also ja. Genau, Schwanz für alle quasi, das ist Alternativtitel. Genau,
wow.
Das der war relativ auffällig, der ist auch, glaube ich, als erster in die Villa reingegangen und hat das alles ein bisschen kommentiert, wie man das halt vom Podcast erwarten würde.
Hi, ja, da ist ja schon jemand. Ich bin Alex, und du?
Lars, hi.
Freut mich, Lars.
Meiner Meinung nach kenne ich ihn. Ja, er hat sich nichts anmerken lassen und ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde ihn auf jeden Fall damit konfrontieren. Wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz nette Nacht.
Es gibt einen Stripper, es gibt einen Harry Potter-Fan.
Mein Lieblingsfilm ist Harry Potter. Ich kenne die Filme wortwörtlich auswendig. Ach, yo, Mann.
Es gibt einen, der sich komplett nochmal rundum erneuern hat lassen vor der Sendung. Es gibt einen Ex-DSDS-Kandidaten, Robin. Ich weiß nicht, ob der noch was sagt.
Boah, nee. Also bei DSDS bin ich echt seit gefühlt 20 Jahren raus und ich bin erst 22.
Du bist wütend ausgestiegen, nachdem Menowin nicht Superstar wurde wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ich. Genau. Es ist einer dabei, der als Drag Queen nebenbei, ich weiß nicht, ob er Geld verdient, aber er hat Spaß als Drag Queen nebenbei, sage ich mal. Es gibt einen Influencer natürlich, das ist mittlerweile auch Standard in jedem Reality-Format. Und was ich komisch fand, es gab zwei Freunde, die zusammen leben und die gemeinsam auch eingezogen sind. Also das ist auch was ich so noch nicht kannte. Naja, wie gesagt, ganz interessante Leute so, die treffen dann eben zusammen da in dieser Villa. Ich habe nicht mehr gesehen, wie gesagt, als wir dieses Zusammentreffen. Und ich muss sagen, dass es jetzt, man konnte ja so von der Werbekampagne auch vermuten, dass es dann halt relativ arm ist an Vorurteilen oder Klischees, sage ich mal. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so. Also,
oh, okay.
Ja, es wird dann schon in diesen Vorstellungsclips auch total viel Haut gezeigt, sag ich mal, und die stehen alle am gleichen Strand. Also beim Bachelor hat man ja immer so, dass die Vorstellungsmatzen auch immer so zu Hause bei den Kandidatinnen sind zum Beispiel.
Ja.
Das hat man hier nicht. Die stehen alle am selben Strand und haben alle gefühlt dieselbe Badehose an. Immer so eine ganz knappe Badehose. Ich weiß nicht, Schwule tragen doch auch nicht immer so enge Badehosen. Das kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Auf jeden Fall hatten die alle an. Und dann gibt's natürlich Kandidaten, die da ja, schon ziemlich energisch in ihrer Homosexualität sind. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, beim Bachelor oder bei der Bachelorette sind die Frauen oder Männer auch sehr extrem in ihrer Heterosexualität dann.
Mhm.
Aber da wird es dann auch sehr grafisch auf einmal.
Okay.
Keine Ahnung. Ja, also das ist schon, es ist unterhaltsam, aber ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt, dass man da ein bisschen da sich zurücknimmt mit sowas irgendwie, dass es ein bisschen zugänglicher ist und ein bisschen nicht so auf die 12, ehrlich gesagt. Aber gut, das liegt am Casting, liegt an den Kandidaten. Ich werde dranbleiben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du jetzt abgeturnt bist jetzt nach meiner Einführung oder eher angeturnt bist.
Nee, ich wollte gerade sagen, also das klingt genau nach meinem Geschmack.
Ja.
Nee, also ich hab's glaube auch lieber so, dass da ein bisschen hysterisch rumgeschrien wird und vielleicht auch ein bisschen ausfallend geredet wird, als wenn da wirklich nur irgendwelche Schnarchnasen in diesem Haus rumgammeln, muss ich sagen.
Ja, ich hätte vielleicht halt eher gedacht, dass es nicht ganz so trashig wird. Also es ist halt sehr Bachelor-mäßig. Ich habe schon Leute gehört, die sagen, das ist überhaupt nicht wie Bachelor, weil es halt nicht genauso aussieht vom Look her. Aber eigentlich so von der Herangehensweise an das Ganze hätte ich erst gedacht, dass die da ein bisschen vorsichtiger rangehen und so ein bisschen das alles so romantischer betrachten. Also eher so First-Dates-mäßig, wenn da zwei Schwule sich treffen.
Ja, stimmt.
Das habe ich eher so erwartet. Aber irgendwie ist es schon, es ist Bachelor und Bachelorette. Also es ist von dieser Herangehensweise, wir wollen da jemanden finden und wir wollen mit allen Mitteln den irgendwie erobern. Mhm. Was ich auch immer schlimm finde, wenn der Bachelor oder die Bachelorette so als der Übermensch so dargestellt wird, so als der große Traumprinz. Und das wird halt hier genauso gemacht. Also da gibt's genauso die Bilder, wie der sich das Hemd zuknöpft und wie man da auf das Sixpack filmt und so weiter.
Ja.
Das ist genau alles genau gleich. Also wer auf sowas wartet, der wird da bestimmt davon abgeholt. Also ich werde da bestimmt auch dranbleiben, aber man braucht jetzt nicht so ein sensibles Format, sag ich mal, erwarten.
Okay.
Ja. Genau, dazu dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Wir kommen jetzt aber mal zu einem Tipp, den du hast. Und ich würde dir eigentlich gleich das Zepter ein bisschen übergeben bei The Circle. Ich weiß nicht, ob es ein original britisches Format ist, aber das Format, das du kennst und das, glaube ich, auch die Welt kennt, kommt aus Großbritannien. Und ich lasse dich mal das Konzept erklären, weil es ist wieder ein bisschen verrückt, wie letzte Woche bei Selma. Es ist, diese Formate, die muss man erstmal so sacken lassen, wenn man sich das anhört. Also, worum geht's denn grundsätzlich in The Circle?
Genau, also du hast ja schon richtig gesagt, es ist eine britische Reality-Show und es geht darum, dass dort erstmal 8 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in ein Wohnhaus einziehen. Der Twist dabei ist allerdings, also im Gegensatz zu Big Brother zum Beispiel, dass sich dort die Leute gar nicht sehen oder hören können, sondern jeder sein eigenes Apartment, seine eigene Wohnung dort hat. Und es kann nur über ein Social Media Programm miteinander kommuniziert werden. Und in diesem Programm kann eben auch jeder ein eigenes Profil erstellen mit Bildern, mit einem Text über sich selbst, Alter, Hobbys, was auch immer man da reinschreiben möchte. Jeder kann allerdings selbst für sich entscheiden, ob er als er selbst daran teilnimmt oder als eine völlig andere, frei erfundene Person, also als Catfish.
Genau, das wird dann mal Catfish genannt, also wie man halt das mit Fake-Profilen aus dem Internet kennt im Prinzip. Gleich am Anfang suchen die sich so Profilfotos aus, also entweder hat man eben seinen eigenen dabei oder man nimmt irgendwelche anderen Fotos von Menschen, mit denen dann die Rechte aber auch abgeklärt sind. Ich glaube, das wird dann auch von der Sprecherin dazu erwähnt, genau. Ja. Genau, und dann geht's los. Es geht, glaube ich, um 100.000 Euro, glaube ich, oder wie viel?
Genau, also 100.000 Pfund, ja.
Genau, und es gibt wahnsinnig viele Episoden davon. Also ich habe 2 gesehen, muss ich dazu sagen. Und du hast aber alles gesehen, die komplette Staffel. Wie viele Folgen hat das ungefähr?
Genau, also das geht, die sind dort insgesamt, glaube ich, fast 4 Wochen. Das heißt, es kam 3,5 Wochen lang jeden Abend eine Folge raus.
Krass, also ich weiß nicht, ob ich mir das täglich, finde ich ein bisschen schwierig bei diesem Format. Weil ich habe mir das dann auch angeschaut und gleich die erste Folge, da ging es eigentlich sehr Promi-BB-mäßig los, finde ich. Also da ist ein Live-Studio, also ein Live-Auftritt einer Moderatorin in einem Studio.
Ja.
Und es gibt dann auch einen Live-Einzug von einem prominenten Teilnehmer, mehr oder weniger prominent, ich habe ihn nicht gekannt, aber so ein Journalist irgendwie.
Genau, ja. Also das Richard. Richard Madeley, das ist so ein britischer Moderator und Autor. Und der ist aber nur quasi so als Special Clue dort dieses Jahr eingezogen und hat aber auch nichts mit der richtigen Teilnahme oder dem Gewinn am Ende zu tun.
Genau, und die Zuschauer dürfen in der App abstimmen, welche Persönlichkeit er dann darin verkörpern soll in The Circle. Das war, glaube ich, der Clou an seinem Einzug.
Genau, ja.
I could be an 88-year-old woman. I could be a 19-year-old surfing jock. I have no idea. You're going to tell me who to pretend to be. Thanks.
Der musste dann letztendlich so ein Model, dann 24-jähriges Model oder so, dann darstellen oder so.
Ja.
Ich habe mich da gefragt, warum das nicht bei allen gemacht wurde. Warum hat das Publikum nicht bei allen abstimmen dürfen?
Also klar wäre das möglich, aber es geht ja bei dem Spiel darum, dass du da wirklich als der beliebteste Kandidat oder beliebteste Kandidatin rausgehst. Das heißt, die Leute, die sich dafür entschieden haben, als Catfish teilzunehmen, müssen sich ja auch im Voraus wirklich richtig vorbereiten, also mit Notizen und allem. Ja. Ich glaube, man stellt sich das relativ easy vor, irgendwie zu sagen, okay, mein Freund ist ganz cool, ich gebe mich jetzt einfach als der aus und benutze seine Bilder und versuche so ein bisschen den nachzuahmen in den Chats und so. Aber man merkt dann schon relativ schnell, dass es gar nicht so easy ist und dass man da wirklich auf alles vorbereiten muss, auf jegliche Fragen und ja, jegliche Aktionen, die da passieren können.
Ja, es hat in der Hinsicht ein bisschen was von Survivor, wo man das ja auch machen kann. Also wo man auch Dinge über sich erfinden kann. Man kann nicht natürlich sein Aussehen ändern, wenn man da persönlich erscheint. Aber
ja,
es gab ja auch in der Staffel von Survivor jetzt in Deutschland den Fall, dass jemand, der Politiker ist, dann gesagt hat, er ist Kindergärtner oder Grundschullehrer oder sowas, um sich halt einfach sympathischer dastehen zu lassen. Jetzt von diesen 8 Kandidaten, die ich jetzt auch kennengelernt habe, also gehen wir die mal ganz kurz durch. Also wir haben Tim, den ich gleich mal als perfekten Kandidaten für alles eigentlich,
ja, der ist wirklich,
ansehe.
Ja.
Der ist nämlich Professor, ist auch relativ alt. Also ich glaube, der ist 60 oder sowas, irgendwie um den Dreh.
Ja, ich glaube 58 ist der.
Hm? 58, genau. Und also überhaupt das Casting, das sind einfach perfekte Kandidaten, weil man muss sich ja vorstellen, die müssen ja die komplette Zeit Selbstgespräche führen.
Ja,
das fand ich faszinierend, dass die anscheinend so gut gebrieft wurden, dass sie alles, was sie machen, wirklich auch laut aussprechen.
Ja, genau.
Und das führt dann zu Szenen, wo die dann halt miteinander chatten und die müssen halt immer dem Fernseher quasi sagen, was jetzt die chatten sollen. Und
genau,
dann,
ja.
Und dann führt es halt dazu, dass die halt so Chatsprache ständig halt mündlich aussprechen.
Genau, auch die
Emojis und so, ist so unangenehm,
und so, ja.
Circle message. Hi Tim, I love talking to you too. If you fancy any Spanish or French lessons, I'm your girl. Smiley face emoji. Send.
Message. I love France, but my French is awful. Je suis désolé.
Circle message. What's your favorite part of France? I'm from Lyon. Smiley face emoji. Send.
I'm from Lyon. Oh my God, I was teaching somebody from Lyon. Ugh, I love the Lyon Opera. The best production of Le Comte d'Hoffmann.
Oh yeah, that one.
I knew I'd like her. I just don't think she's a girl.
Ja, also Tim, vor allem dann als älterer Herr natürlich, ist es nochmal extrem irgendwie cool mit seiner Katze da, die er auch dabei hat. Also man kann auch irgendwie sein Haustier mitnehmen.
Ja.
Überhaupt ist es ja eine total geile Sendung, an der man teilnehmen kann. Man wohnt ja in einer echten Wohnung eigentlich. Also das,
genau,
ist ja,
ja.
Ich find, das ist ja voll krass.
Ich finde das halt auch ganz cool, gerade, also der Cast hat mir auch mega gut gefallen, vor allem, weil da eben die Altersspanne auch mal so groß ist. Bei allen anderen Reality-Shows ist es so eingegrenzt, finde ich. Also die meisten sind da wirklich so Mitte 20, vielleicht noch so bis 30 oder halt Aurelio, der halt einfach alt ist. und dadurch bringt es viel mehr irgendwie Überraschung auch rein.
Ja.
Ja, dadurch, dass da auch mal jemand Altes mit dabei ist, der sich vielleicht auch gar nicht so gut mit Social Media oder mit irgendwelchen Emojis auskennt.
Aber ist das nicht die beste Taktik, sich als jemand Altes auszugeben? Das habe ich mich gefragt. Also wen würde ich darstellen? Ich würde doch ganz sicher jemanden wie Tim nehmen, oder? Den wähle ich doch ungern raus. Oder fürchtet man dann sich davor, vor diesem typischen Argument irgendwie, ja, der will bestimmt nach Hause oder dem geht's hier nicht gut oder so?
Nee, ich glaube, das kann auch passieren, dass Leute denken, oh, vielleicht ist das hier alles zu schwer für ihn, weil es ist schon krass irgendwie, da 4 Wochen lang isoliert zu sein. Also die dürfen ja auch nicht auf diesem Balkon, den sie da haben, da dürfen keine Fenster geöffnet werden. Deswegen stehen da auch die ganze Zeit irgendwelche Ventilatoren in der Wohnung rum. Ich glaube, da muss es auch sehr heiß gewesen sein. Aber es gab auch diese Staffel einen Catfish, der war dann eine ältere Frau.
Echt?
Genau,
da war
ja,
ich noch nicht dann.
Der ist erst später eingestiegen und der wurde dann von 2 Mitspielern gespielt. Also eine junge Frau und ein junger Mann. Die wurden vorher rausgewählt und haben dann durch das Publikum nochmal die Chance bekommen, als Catfish teilzunehmen. Und die haben eben eine 63-Jährige gespielt und das war, also die sind mehrmals fast aufgeflogen eigentlich.
Dann ist meine Taktik quasi auch schon dahin. Aber ich habe mir gedacht, das ist so die Reality-Show, bei der ich mir richtig gut vorstellen kann, da teilzunehmen.
Ja, so ging es mir auch.
Vielleicht, dass wir alle als Fernsehen für alle, quasi ich und alle Gäste, dass wir quasi der neue Cast werden. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, das
so Selma, dann Anni, Anredo, ja. alle dabei, alle in einem Haus.
Ja.
Das, ja, mal gucken, wer dann gewinnt.
Das fände ich auch mega cool.
Nochmal, der Grundcast, den ich jetzt auch kennengelernt habe. Wir haben Brooke. Großes Feature ist, dass sie Französisch kann. Woody, der erst 18 ist, der super laut ist und total auch sehr extrovertiert ist. Katie, die als ihr Sohn, glaube ich, eingezogen ist, oder?
Genau, ja, als ihr Sohn, Jay.
Genau. Dann haben wir noch Georgina, die, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben in meiner Notizen-App.
Ja.
Und da habe ich mir aufgeschrieben, ihr hat schon mal im Leben einen Vogel in den Mund geschissen.
Ja, ja.
Das habe ich da notiert.
Das fand ich auch ja. Witzig, ja.
Sai kommt vom Land, habe ich mir aufgeschrieben, ist 35.
Ja.
Emily ist Model, sie ist lesbisch und hat gesagt, she plays it straight. Also sie hat gesagt, sie will nicht als Lesbe einziehen, sondern als heterosexuelle Frau, um dann die Männer irgendwie auf ihre Seite zu ziehen.
Genau, ja.
Und James, glaube ich, den finde ich am interessantesten von dem Cast, weil der so, finde ich, der intelligenteste ist und der das Spiel am besten spielt.
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich das Gefühl. Der ist als Single Mom eingezogen, also als, als hat er auch dann ein Bild ausgewählt, wo er eine Frau ist, die ein Kind im Arm hat.
Yeah, my mum was my best mate. She had me very young, total respect for her. She did a great job on her own because I turned out all right, haha. Send.
Just reminds me of me.
I'm just beating myself. I'm actually picking myself up.
He seems like a really nice guy. I think if he is who he says he is, I feel like we're going to get on really well on the outside as well. Once he gets over the fact that I'm not a young single mum.
And you get over the fact that not only is he old enough to be his own mum, but he is, in fact, his own mum.
Und hat deswegen dann auch gleich diese Influencer-Position, was ja auch das große Ziel ist, dass man,
genau.
Dass man einer von zwei Influencer wird und die haben dann irgendwie das Recht, die anderen oder einen rauszuwählen, glaube ich.
Ja, so. Genau.
Ja, du hast, glaube ich, vielleicht von mir schon gehört, ich bin eigentlich, wie gesagt, relativ angetan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mal auszuprobieren und schon mal danke für den Tipp an der Stelle. Ich glaube auch, dass einige von euch das vielleicht interessieren könnte, weil Trash-Fans haben wir, glaube ich, hier ein paar dabei. Das ist so ein neuer Spin irgendwie in diese Big Brother-Richtung. Interessant natürlich, dass sich die nie sehen. Es gibt dann, finde ich, den richtig guten Genugtun-Moment, wenn ein Kandidat auszieht, dann darf er einen von den anderen Kandidaten treffen.
Das genau. Fand ich cool. Das ist auch immer mit meine Lieblingsstelle gewesen, muss ich sagen.
Ja, und gleich an der zweiten Folge gab es den genugtuenden Moment, dass eben jemand zu einem Catfish dann gegangen ist und dann in dem Fall, glaube ich, James dann besucht hat und herausgefunden hat, dass er eben keine Single Mom ist, sondern dass er ein 26-jähriger Typ ist. Ja, funktioniert das Ganze jetzt auch in Deutschland? Das ist ja die nächste Frage. Würdest du sagen, das wäre was?
Also ich habe mir auch gleich so die Frage gestellt, ob das auch bei uns funktionieren würde, weil man sich ja dann manchmal auch wünscht, dass mal eine neue Sendung auch im deutschen Fernsehen kommt. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, auf welchem Sender könnte das laufen? Und da ist mir als erstes Sat.1 tatsächlich eingefallen. Mhm. Das wäre irgendwie so, glaube ich, der typischste Move, dass es da laufen würde. Und ich glaube allerdings, dass es dort schnell zu so einer jeden Abend Live-Show mutieren könnte, ja. So wie es halt auch mit Promi Big Brother gemacht wurde.
Das ist auch meine große Angst. Ich glaube, dieses Setting da, das gefällt mir auch in der britischen Version nicht. Also diese Live-Show, finde ich, braucht es einfach nicht. Also
nee, bräuchte es auch nicht. Und in der ersten Staffel gab es die auch gar nicht. Aber ich finde es, also ich finde es nicht so schlimm, weil die halt wirklich nur immer am Freitag kommt und dann läuft die eben dreimal und einmal noch zum Finale, glaube ich. Und ansonsten hast du halt wirklich nur diese
Tageszusammenfassung.
Diese normalen Sendungen.
Ja, also das finde ich schon dann erträglicher. Ja, das würde man in Deutschland nicht hinbekommen. Vor allem die Briten haben sich da schon was relativ Cooles überlegt, dass es ja in so einer Bar-Atmosphäre irgendwie stattfindet.
Ja, das finde ich auch gut.
Das weiß ich schon jetzt, dass es in Deutschland eben nicht funktionieren würde und garantiert nicht so umgesetzt werden würde, weil ich habe ja schon mal gesagt hier im Podcast, Deutsche haben irgendwie nie das Bedürfnis, mit dem Publikum irgendwas zu machen. Das Publikum soll man am besten nie sehen.
Ja, genau.
Und das ist halt hier komplett anders. Da siehst du ja jeden Einzelnen und auch sehr nahe. Also die sitzen ja wirklich mit dem Gesicht zur Kamera und das würde man sich hier nicht trauen und dann würde das Ganze wieder so eine Bühnenatmosphäre kriegen in Deutschland und dann würde wieder irgendwie, weiß ich nicht, Jochen Schropp.
Ja, genau. Marlene Lufen.
Marlene Lufen moderieren und dann Nee, brauche ich nicht. Also das, ich würde mir wünschen, dass es nach Deutschland kommt, auch wenn ich glaube, dass tatsächlich viel von dem Charme von dieser Sendung dadurch kommt, dass es einfach Briten sind und dass man denen einfach gerne
zuhört. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Also der Humor ist halt schon auch nochmal ein bisschen anders so.
Ja, das merkt man. Also da ließe sich, glaube ich, viel nicht übertragen. Und ich glaube auch, dass das nochmal viel, viel unangenehmer ist, wenn du diese Nachrichten alle auf Deutsch schreibst, quasi mit deinem Mund und
ja,
mit
deiner Stimme. Ja, das stimmt.
Das will ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Naja, wie gesagt, hier nochmal ein kleiner Tipp. The Circle. Jetzt habt ihr aber einiges zu tun, auch mit dem Tipp der letzten Woche. Are You the One von Selma. Und jetzt nochmal ein ausländischer Reality-TV-Tipp. The Circle. Ich bleib da bestimmt dran, auch wenn in nächster Zeit so ein bisschen viel auf mich zukommt. Aber The Circle, glaube ich, so finde ich ganz entspannend eigentlich, weil es auch ja keine so nervenaufreibenden Spiele gibt. Das finde ich auch noch ganz gut.
Ja, das stimmt.
Es ist halt wirklich nur Zusammenleben und dieses Interaktionsding und natürlich auch Pläne schmieden. Wie kann ich den anderen hintergehen? Und da bin ich ja eh immer für zu haben.
Also. Ja.
Warum? Ich glaube, an Halloween vertreibt man einfach böse Geister. Ich glaube, das ist ein keltischer Brauch. Ich glaube sogar, der Brauch, man denkt ja, das kommt aus den Vereinigten Staaten, aber ich denke, das ist alles hier bei uns in Europa entstanden, weil Europa ist so klug, pfiffig und toll. Ich denke, das ist aus dem Mittelalter wirklich ein Brauch, um böse Geister zu vertreiben, um vielleicht auch dem lieben Gott zu danken für die Ernte. Es ist ja auch alles in der Nähe mit Erntedankfest. Es hat was mit Kürbissen und dem Feld und Vogelscheuchen und so ein bisschen gegruselt zu tun. Also ich finde, also ich denke, es ist wirklich einfach eine ganz, ganz alte Tradition. Und ja, das ist natürlich dann irgendwann nach Amerika rübergeschwappt. Und alles, was nach Amerika rüberschwappt, kommt dann mit einer Riesenwelle wieder zurück. Und jetzt feiern wir einfach mal Halloween in bunt und wild und crazy.
Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu einem weiteren kleinen Thema. Und zwar, was ich gar nicht so wirklich realisiert habe, dass du da so drin bist. Ich hatte es irgendwie, glaube ich, vergessen, dass du bei BoJack Horseman so aktuell auch dabei bist.
Ja, das gucke ich tatsächlich von Anfang an eigentlich.
Ja, sehr löblich. Also für mich ja, wie ich auch schon oft gesagt habe, wenn man sich jetzt mal das Jahrzehnt anschaut, das Jahrzehnt geht ja zu Ende, bestimmt in den Top Ten. Und das ist, glaube ich, auch von also bekannten Fernsehkritikern und Kritikerinnen so akzeptiert. Also das ist für mich das beste Netflix Original, sage ich immer wieder. Man lässt sich da oftmals so ein bisschen von den ersten Folgen und der ersten Staffel abschrecken, weil da muss man schon sagen, dass die noch nicht so wirklich das widerspiegelt, was die späteren Staffeln dann sind. Also die erste Staffel ist noch viel mehr Comedy als die letzten.
Ja,
also,
das stimmt.
Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es ja eher fast Drama. Also es ist fast eher am Drama als an der Comedy. Genau, Dramedy kann man sagen, aber ich finde es dann schon, gerade jetzt diese acht, neun Folgen.
Ja, acht.
Die finde ich schon alle relativ ruhig und gemächlich. Klar gibt's lustige Elemente, aber grundsätzlich finde ich das schon relativ düster.
Ja, finde ich auch, aber ich find's, ich find's gut, dass es sich so entwickelt hat, muss ich sagen.
Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz sagen, um was es grundsätzlich geht. Also, es geht um BoJack Horseman, ein abgehalfterter Schauspieler, der mal eine große Rolle in einer Sitcom hatte. Und man muss sagen, er ist ein Pferd. Also es ist eine Welt, in der Pferde und Menschen zusammenleben. Und dann geht's im Prinzip um ihn und weitere Charaktere, die da zum Beispiel sind.
Es gibt einmal Diane, die ist eine menschliche Figur. Ja, ist Journalistin, könnte man sagen, ne? Mhm. Ja.
Autorin.
Genau, auch relativ, manchmal ein bisschen negativ gestimmt. Ja, und entwickelt sich dann aber zu einer sehr engen Freundin von BoJack.
Genau, es gibt Princess Carolyn, das ist eine Katze, die spielt die Agentin oder die ist die Agentin von BoJack. Also ich will natürlich jetzt nicht zu viel verraten oder spoilern, aber es gibt gewisse Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es in ihrem Leben nicht ganz so freudig immer zugeht oder dass ihr etwas fehlt in ihrem Leben, kann man sagen. Und das nimmt sie dann immer weiter in Angriff. Also schon eine Figur, die auch von Amy Sedaris sehr gut gesprochen wird. Überhaupt der Voice-Cast muss man auch ja herausheben, was da für prominente Stimmen dabei sind. Also BoJack wird gesprochen von Will Arnett. Dann Aaron Paul spricht Todd. Todd ist erst BoJacks Mitbewohner, den er nie so wirklich los wird. Also so ein verlauster Typ, der irgendwie auch relativ nicht ganz so intelligent ist.
Genau.
Ein weiterer Charakter, den ich immer sehr gerne mag, ist Mr. Peanut Butter.
Ja, den mag ich auch gerne.
Er ist ein Labrador und der auch Schauspieler ist.
Genau, der ist ein alter Kollege quasi auch von BoJack.
Genau, hat auch, glaube ich, eine Sitcom gehabt oder hat die immer noch, weiß ich gar nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall eigentlich das genaue Gegenteil von BoJack. Also ist sehr extrovertiert oder sehr laut und positiv gestimmt und ist immer so ein bisschen das Gegengewicht zu BoJack. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch jemand vergessen habe, aber es kommen da natürlich immer weitere Charaktere noch hinzu. Und jetzt am vergangenen Freitag ist eben die eigentlich vorletzte Staffel von BoJack Horseman erschienen. Eigentlich die letzte, weil die letzte in zwei Teile aufgeteilt ist. Ja, wie fandest du es? Du hast bisher, glaube ich, die Hälfte gesehen, du hast 4 Episoden gesehen. Wie ist dein Eindruck zum Anfang vom Ende von BoJack?
Ja, also ich glaube, dass die machen das ganz gut, so das jetzt zu einem Ende auch zu bringen. Und die Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die haben mir auch alle ganz gut gefallen. Und ja, also so viel Comedy kommt ja wirklich nicht mehr vor, außer halt wirklich ja in so kleinen Details, wie halt auch schon am Anfang. Ich finde es ganz gut. Ich finde es irgendwie auch ja entspannt zu gucken. Ich gucke das irgendwie gerne. Es ist nicht super aufregend, aber man bleibt halt trotzdem immer dran.
Super aufregend, kann man so sagen. Also es ist nicht super aufregend, aber gerade wenn ich so an vergangene Staffeln denke, da teilweise ein paar Staffelfinals mir nochmal anschaue, das sind mit die nervenaufreibendsten, emotionalsten Episoden aus den letzten Jahren eigentlich.
Also, ja, das stimmt.
Das ist echt brutal, was sie da in manchen Folgen gemacht haben. Auch stilistisch muss man sagen. Also es gibt zum Beispiel in Staffel 3 eine Folge, die komplett unter Wasser stattfindet. Immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, der letzten Jahre. Es gibt in der 6. dann die bekannte Episode Free Churro, wo BoJack einen 30-minütigen Monolog hält.
Ah, stimmt, ja.
Also ganz viele stilistische Unterschiede auch, die da immer wieder hervorgehoben werden. Auch in dieser Staffel, auch in den Folgen, die du schon, glaube ich, gesehen hast, ist eine Folge dabei, die komplett im Haus spielt von Mr. Peanut Butter.
Ja, die habe ich jetzt zum Schluss geguckt und die war bis jetzt auch meine Lieblingsfolge, muss ich sagen.
Die war mega. Also das war echt wieder super kreativ. Es geht grob gesagt darum, dass Mr. Peanut Butter und seine Freundin Pickles, einen Streit haben im Haus und jemand plant aber eine Überraschungsparty für Pickles. Und deswegen verstecken sich quasi alle in der Wohnung. Dann bemerken aber alle, okay, das ist jetzt besser kein Augenblick, wo wir jetzt irgendwie stören. Und deswegen entscheiden sich alle dazu, nichts zu sagen. Und dann müssen quasi alle so durch die Wohnung schleichen und sich hinter den Couchen, Sofas verstecken. Es gibt dann auch den schönen Moment, wo Diane und BoJack sich so am Fenster verstecken und dann auf einmal Mr. Peanut Butter irgendwie mit irgendeinem technischen Gerät unterhält er sich und dann machen aber so, quasi BoJack
ja, mit
und Diane
dem, die Stimmen. Ja, mit dem Staubsauger. Roboter.
Oder Münzsortierer, war das nicht Münz? Ich hab mich
ach genau, und der Münzsortierer, genau, der war auch noch dabei. Ja.
Und das Thermostat, glaube ich.
Ja.
Ja, man sieht natürlich schon, es ist natürlich Comedy, aber es hat natürlich auch eine gewisse traurige Note, wenn man weiß, worum es in diesem Streit geht und so weiter. Ja, wie gesagt, alles immer noch genauso toll wie in den letzten Staffeln. Also ich habe bei BoJack, glaube ich, mit am wenigsten Angst vor einer Staffel, dass eine Staffel schlecht werden könnte. Und das ist eigentlich schon, sagt eigentlich schon alles. Also ich habe nie das Gefühl, okay, jetzt könnten sie sich vielleicht in eine Ecke schreiben, aus der sie nicht mehr rauskommen oder irgendwie sowas. Ich habe von Anfang an immer das Gefühl gehabt, eigentlich, dass sie wissen, was sie machen. Und kann man jetzt auch daran erkennen, dass ja schon viele Autoren daraus entstanden sind. Also wenn wir uns Lisa Hannawald anschauen, die Tuca and Birdie geschrieben hat. Hast du das eigentlich gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ist ja im gleichen Stil wie BoJack Horseman gehalten. Wurde leider abgesetzt nach der ersten Staffel.
Oh, okay.
Obwohl ich die ziemlich gut fand. Also, aber auch Undone zum Beispiel kommt aus dem Hause BoJack Horseman, also Kate Purdy, worüber wir auch hier schon gesprochen haben, Undone bei Amazon, stammt eben von den Machern von BoJack Horseman. Also da ist wirklich so ein Team entstanden an Autoren und Autoren, die da irgendwie sehr gut zusammenarbeiten und bestimmt auch in den nächsten Jahren nach dem Ende von BoJack dann noch viel zusammen machen werden. Und da kann man sich dann bestimmt auch drauf freuen.
Ich hoffe auch, dass da noch einiges kommt dann.
Bestimmt. Bis Januar haben wir ja noch und dann können wir endgültig Tschüss sagen. Hoffst du jetzt, also da spoilert man ja nichts, aber hoffst du jetzt, dass BoJack am Ende ein Happy End bekommt oder das bekommt, was er vielleicht verdient oder worauf eigentlich so alles immer zuläuft, dass es für Bojack halt eigentlich in die Richtung geht, die er sich selber halt immer wieder einbrockt.
Ach, ich glaube, ich hoffe eigentlich schon so auf ein Happy End, muss ich sagen. Wenn man so lange auch eine Staffel verfolgt, dann möchte man irgendwie meistens für die Hauptcharaktere auch, dass die halbwegs glücklich sind am Ende.
Ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Wenn ich mir so ein bisschen den Ton von der Serie anschaue, dann glaube ich schon, dass es nicht für alle rosig enden wird. Und gerade für Bojack hoffe ich mir eigentlich, dass es ja eigentlich ein Ende gibt, das ihn dann wirklich zur Ruhe bringt oder das ihn halt endlich das beschert, was er vielleicht auch verdient hat. Man kann ja dann debattieren darüber, was es dann tatsächlich ist. Also kann ja auch sein, dass wenn er endlich für seine ganzen Taten büßen muss, dass es dann ihn vielleicht auch auf eine Art glücklich macht. Also das kann man ja auch so dann drehen. Schauen, wie es dann halt auch ausgearbeitet ist. Aber in gewisser Weise, wenn ihn gewisse Sachen einholen und da läuft so ein bisschen die Staffel, wenn du dann auch noch zu Ende schaust, so ein bisschen darauf hinaus, dass ihn gewisse Sachen aus der Vergangenheit wieder einholen und wenn er dann dafür verantwortlich gemacht wird, das würde ich mir schon wünschen eigentlich, weil ich glaube, BoJack Horseman war immer eine Serie, die Charakteren immer das beschert hat, was oder für was sie selber auch verantwortlich waren. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Dann würde ich sagen, für eine ordentliche Portion von Fernsehen für alle gehört auch ein Spiel. Und das Spiel trägt den wunderschönen Titel Hilfe, wo sind wir? Und ist eigentlich ein Spiel, was ich mir ausgedacht habe, weil wir beide ja Fans sind oder Hörer sind von dem wunderbaren Podcast von Ariana und Laura Herrengedeck.
Genau.
Genau, und da gibt's ein Promi-Zitate-Rate-Quiz.
Mhm.
So. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Verbindung hier zum Fernsehen wieder geschlagen und du musst quasi nicht erraten von Zitaten, die ich dir gleich vorlesen werde, wer die gemacht hat, sondern in welcher Sendung die gefallen sind. Also das wäre auch ziemlich schwer, das zu erraten. Das wäre eigentlich unmöglich, das zu erraten, wer diese Zitate gesagt hat. Aber ich glaube, so vom Feeling her könnte man das vielleicht schon erraten, in welche Sendung diese Zitate passen.
Okay.
Also ich habe 3 Zitate für dich vorbereitet, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer und ich würde vorschlagen, ich beginne einfach mal mit dem ersten Zitat.
Ja.
Hör gut zu, denn das ist das Spiel Hilfe, wo sind wir? Und du musst herausfinden, wo wir sind. Erstes Zitat. Das Verhältnis, was ich zu Juliane aufgebaut habe, im Sinne der Wärmespendung, gerade nachts, war eigentlich mein Maximum-Level, was ich anstreben wollte, aber ich glaube, wir nähern uns einer höheren Bekanntschaft an.
Okay. Also soll ich erstmal so ein bisschen sagen?
Denk mal laut, genau,
wie bei The Circle quasi. Also, erstmal frage ich mich jetzt natürlich, wer ist Juliane?
Das ist ein deutscher Name schon mal.
Ja, es hat wahrscheinlich ein Mann gesagt, der diese Frau kennengelernt hat. Und auch eine Nähe zwischen ihnen stattgefunden hat.
Ist ja alles richtig.
Ja, ja. Und ich glaube, es lag auch ein bisschen Romantik in der Luft. Es klingt schon sehr, sehr speziell irgendwie. Auch das mit ja. Wärmezufuhr oder was es war.
Wärmespendung, genau.
Wärmespendung. Okay, soll ich jetzt meinen Tipp sagen?
Ja, du kannst noch ein bisschen überlegen, aber gerne. Also wenn du schon einen Favoriten hast, ich weiß nicht, ob du zwischen irgendwas schwankst oder so.
Nee, also das Erste, was ich im Kopf hatte, war, na doch, ich schwanke. Also ich schwanke entweder zwischen Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht.
Ach ja, okay.
Ja, weil es muss ja irgendwas mit Dating Sinn, und ja. Kennenlernen und so zu tun haben.
Nicht notwendigerweise, aber kann sein, weil es ist ja erstmal nur ein Zusammenleben zwischen Mann und Frau da. Aber
okay,
ja.
Okay, ich denke schon wieder zu romantisch wahrscheinlich.
Also deine endgültige Antwort ist?
Keine Ahnung, wer könnte sich denn so ausdrücken? Es ist einfach nur merkwürdig.
Da passt dann Schwiegertochter gesucht wahrscheinlich schon relativ gut.
Ja, eigentlich schon. Also was anderes fällt mir gerade auch nicht ein.
Okay, dann ist deine Antwort Schwiegertochter gesucht?
Mhm.
Okay, und deine Antwort ist leider falsch. Es ist nicht Schwiegertochter gesucht. Hier kommt die Auflösung, auch wenn es dir wahrscheinlich dann auch nicht wahnsinnig viel sagt, auf erste Hinhören. Hör mal rein und vielleicht, ich kläre es dann danach auf.
Das Verhältnis, was ich zu Juliane aufgebaut habe, im Sinne der Wärmespendung gerade nachts, war eigentlich mein Maximum-Level, was ich anstreben wollte. Aber ich glaube, wir nähern uns einer höheren Bekanntschaft an.
Ja, wow. So.
Aha. Hilft dir jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel weiter wahrscheinlich.
Nee.
Es ist Survivor. Es ist Survivor.
Ach so.
Und, ja, ich dachte vielleicht, dass du so ein bisschen wegen nachts und so da übernachten draußen und so, dass man vielleicht da ein bisschen...
Ja, aber man kann nachts auch im Heu übernachten, im Stroh.
Das stimmt. Ja. Ja, ich verrate jetzt noch nicht so viel für die anderen zwei Zitate noch. Ja, du bist aber schon mal in der guten Richtung, finde ich. Es war auch schwer, weil Survivor, muss man ja auch zugeben, ist jetzt nicht jedem geläufig und ist jetzt auch... kein großer Erfolg gewesen. Also ich weiß nicht, hast du mal eine Folge gesehen, Survivor?
Ich habe, glaube genau 5 Minuten gesehen.
Ach ja, okay. Das ja. Ja. Dann hast du den Kandidaten vielleicht auch schon kennengelernt. Der ist nämlich, ich glaube, Björn heißt der. Ich habe tatsächlich alle Folgen gesehen. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe alle Folgen bisher gesehen. Und Björn ist, ich glaube, Ex-Bundeswehrler und hat eben auch noch dieses Vokabular. Und deswegen, also wenn du es vielleicht gekannt hättest, dann hättest du vielleicht von dem Vokabular ein bisschen... dir noch da was herleiten können. Aber mach dir keinen Vorwurf, das war schon ein schwerer Einstieg.
Okay.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten weiter. Und ich glaube, das ist auch mehr, also du hast ein bisschen mehr Fleisch. Es gibt ein bisschen mehr vorzulesen. Es ist auch ein Zwiegespräch, muss man sagen.
Okay.
Genau, das als Hinweis. So, was war dein schlimmstes Date? Oh, jetzt kommt aber was. Ich war auf einem Geburtstag und da habe ich mit einem Mann geredet. Ja, kommt vor. Und wir haben dann ganz nett unterhalten und dann fragt er mich von 0 auf 100, du sag mal, wie wär's denn, wenn du mit deinem Finger in meinen Po stecken würdest?
Das war's?
Okay. Nein, nein, nein.
Aber okay. Ich dachte schon, okay.
Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Wirklich? Ja, wirklich. Das war aber nicht direkt, also später. Nicht auf der Party noch. Ich meine, keine Ahnung. Ich bin dann umgedreht und hab gesagt, tschüss, mit Ü. Gott sei Dank hast du ihn nicht umgedreht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
Okay, wow.
Entschuldigung an der Stelle, dass es ein bisschen grafisch wurde, aber ein bisschen explizit. Wir müssen dieses Mal auch die Explicit-Warnung einschalten bei dem Podcast. Das ist immer so ein kleines E da oben.
Ja,
muss ich
dieses
Mal zum ersten Mal, glaube ich, einschalten, weil das ist ein bisschen nicht so ganz jugendfrei.
Ja, ich glaube, es könnte auch jetzt langsam in die Richtung Sex-Podcast auch gehen.
Ja, du, besser als Sex hört auf, glaube ich.
Ja, der Platz ist frei.
Wollten wir da nahtlos eigentlich reinstarten in diese offene Lücke?
Ja.
Apropos offene Lücke, was sagst du zu dem Zitat?
Oh mein Gott. also in erster Linie ein bisschen verstörend.
Mhm.
Das hat jetzt nur eine Person alles gesagt, ne?
Nein, nein, es war ein Zwiegespräch. Also es war
zwei
Personen.
Ja, zwei Personen. Genau. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das, wow, ich habe mega gut zugehört.
Nein, vor allem finde ich es geil, dass du denkst, es ist ein einzelnes Gespräch, wenn jemand eine Frage stellt und dann selber darauf antwortet.
Oh mein Gott, deswegen erschien mir das auch so verstörend, glaube ich. Naja.
Ja.
Jedenfalls könnte ich mir gut vorstellen, dass es trotzdem in so einer Partysituation irgendwie entstanden ist, dieses Gespräch, weil in einer normalen Umgebung, in einer normalen Situation würde ich jetzt meinem Gesprächspartner auch nicht die Frage stellen, was das komischste Date war oder so.
Ja. Aber wo werden solche Fragen gestellt? In
ja,
Show?
Ich glaube, es muss diesmal was mit Dating zu tun haben. Also ich hoffe, weil alles andere wäre komisch. Ich glaube, dann würde ich schon zum Bachelor tendieren.
Du denkst quasi, dass die Frage der Bachelor gestellt hat, was war dein schlimmstes Date? Und dann kam das mit dem Po und so.
Na, vielleicht nicht unbedingt der Bachelor, sondern dass das so eine...
Ach so, das ist die untereinander.
Genau, das ist so ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen oder Frauen oder wie auch immer quasi war.
Ja.
Weil da wird ja auch immer viel, viel Alkohol getrunken. Vielleicht kommen dann solche Stories irgendwann raus.
Möglich. Also deine endgültige Antwort lautet dann Bachelor, weil du nicht mehr auf andere Formate kommst gerade in dem Moment.
Na toll, wenn du das so sagst, dann ist es ja was anderes.
Ich würde sagen, ich gebe dir mal einen Tipp. Du bist mit dem Sender schon richtig. Ich will dir mal ein bisschen helfen. Aber
okay.
RTL ist richtig.
Oh Gott,
RTL. Aber es hat nichts mit den Bachelor-Formaten zu tun.
Was gibt es denn noch für Dating-Sachen? Ist das jetzt etwa Bauersuchtfrau? Ist das ein Gespräch, was auf der Farm stattgefunden hat?
Aber das ist doch zu sexuell für Bauersuchtfrau.
Ja, das stimmt.
Oder?
Nee, auf keinen Fall. Vielleicht dann irgendwie, was gab's denn noch? Temptation Island oder so?
Ich glaube, du stehst ein bisschen auf dem Schlauch, glaube ich auch. Weil ich glaube, du kennst das Format auf jeden Fall, aber du weißt, glaube ich, gar nicht gerade, dass es existiert.
Okay, nee, dann ja, dann weiß ich's nicht.
Ich verrate es dir mal und spiel dir mal die Lösung vor.
Was war dein schlimmstes Date? Oh, das hält aber. Jetzt kommt aber was.
Ich war auf dem Geburtstag und da habe ich mit einem Mann geredet.
Ja, komm vor.
Und ja, wir haben dann ganz nett unterhalten. Und dann fragt er mich von 0 auf 100. Du sag mal, wie wär's denn, wenn du deinen Finger in meinen Po stecken würdest?
Okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Wirklich?
Ja, wirklich. Das
aber
war
noch nicht direkt, also später, nicht auf der Party noch, sondern ich meine...
Keine Ahnung, ich bin umgedreht und habe gesagt, tschüss, mit Ü.
Gott sei Dank hast du eh nicht umgedreht. Entschuldigung.
Ah, take me out.
Richtig.
Ja, oh nee, da wäre ich niemals drauf gekommen. Du hättest Ralf Schmitz ein bisschen besser imitieren müssen.
Beim nächsten Mal mache ich noch die Imitation dazu, auch der Frau dann. Das wird dann ein bisschen einfacher. Ich glaube, das Letzte ist möglich. Vor allem, wenn du so ein bisschen an Sprache denkst und so. Ich verrate jetzt mal nicht so viel, aber ich lese dir mal vor. Das letzte Zitat. Auch ein Zwiegespräch. Sogar ein Trigespräch, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Are you okay? Ist alles klar? Yeah, yeah, it's okay. Was ist da passiert? What happened? It's light. The front tire is light. Ah, okay. That make me crush. Die erste Reifen ist ziemlich leicht. Und dann hat es, how did it? Well, anyway, egal. Wow. Ich finde, du solltest Übersetzer werden. Es würde auf jeden Fall sehr lustig sein. Ja, ja, ich glaube, es würde Kriege geben. Dann habe ich keinen Job mehr. Hey, coole Nummer. A great number.
Oh mein Gott.
Wenn ich mir selber nochmal so vorlese, dann ist doch nicht so klar.
Nee, überhaupt nicht.
Es wirkt in meinem Kopf sinniger, aber natürlich, weil ich die Stimmen dazu kenne. Aber wenn ich das so vorlese, klingt das irgendwie, wie wenn ich irgendwie Goethe vorlesen würde. Irgendeine Ahnung? Irgendeine Richtung?
Oh Gott. Also als erstes hatte ich irgendwas mit einem, irgendeine Sendung mit einem Spielcharakter irgendwie im Kopf, weil da ja irgendwas ja gefragt wurde, was ist passiert oder so, ne?
Mhm.
Und dann irgendwas mit einem Reifen.
Ja, genau, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis eigentlich mit dem Reifen.
Ich dachte halt, muss derjenige, der dort so erzählt, der muss irgendwas mit diesem Reifen gemacht haben.
Die englische Person.
Genau, was nicht so gut funktioniert hat vielleicht. Ja, irgendwie ordne ich das halt in so ein Spielsetting ein. Ja, englische Person... War das Mark Terenzi?
Nein, aber es ist sehr ähnlich. Also es ist jemand, der perfektes Denglisch spricht, sag ich mal. Also der dafür auch berühmt ist, dass er so spricht, wie er spricht. Du bist, glaube ich, auf einer richtigen Fährte, aber ich weiß nicht, ob du es gerade parat hast. Ich sag dir wieder den Sender, es ist wieder RTL, wenn dir das hilft.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. wer spricht denn noch immer so? Mark Terenzi...
Wo sagt man denn coole Nummer? Das war eine coole Nummer.
Eine coole Nummer, das sagen doch sonst nur alte Leute number. Eigentlich.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass die jung sind.
Oh Gott, wo sagt man das?
Also was muss da passieren, dass man sagt, a great number?
A great number, das ist ja eher so, ja, verspottend gemeint.
Nee, das kann ich natürlich nicht verkörpern so, aber das war aufrichtig gemeint, also... Derjenige hat den anderen gelobt für seine Nummer mit dem Reifen.
Ah, okay. Ich dachte, das war halt so, weil derjenige immer so Denglisch spricht. Dass,
ach so, das muss ich vielleicht für das nächste Mal dann irgendwie ändern, dass ich klar mache, wer was spricht. Also ich glaube, das ist bei drei Leuten echt verwirrend.
Oh Gott, ja, ich habe keine Ahnung. Ich bleibe immer noch dabei, dass das irgendwas mit Spielen, irgendeine Herausforderung oder so war. Ich weiß nicht, wer das gesagt haben könnte, aber ich sag einfach Dschungelcamp.
Dschungelcamp, okay. Dann kommt hier die Auflösung. Ich glaube, du wirst dir an den Kopf fassen. Aber ich glaube auch, dass es wirklich schwer war.
Okay.
Are you okay? Ist alles klar?
Ja, ja, it's okay.
Was ist da passiert? What happened?
It's light. The front tire is light.
Ah, okay.
And make me crash.
Die erste Reifen ist ziemlich leicht. Und dann hat es wie... How did it... Well, anyway, egal. Wow.
Ich finde, du solltest Übersetzer werden. Sehr, glaube ich, also du als Übersetzer.
Das wird auf jeden Fall sehr lustig sein.
Ja, ja, ich glaube, es würde Kriege geben.
Da habe ich keinen Job mehr. Hey, coole Nummer, a great number.
Ja.
Okay, es war das Supertalent und Bruce Dunnell.
Richtig, jetzt hast du es auch.
Ja, ich hatte den sogar noch im Kopf, aber dann, weiß ich nicht, war ich so auf dieses Spielshow-Ding eingeschossen, dass ich dachte, na, der ist es bestimmt nicht.
Ja, schade, aber ich glaube, ich habe meine Lehren daraus gezogen. Ich weiß, dass man am besten irgendwie dir klar macht, so, wer was spricht, also welche Personen zumindest da beteiligt sind. Naja, aber es war ein Versuch wert und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Also, das war Hilfe, wo sind wir? Ich hoffe, jetzt weiß jeder, wo wir sind. Survivor, Take Me Out und das Supertalent. Dann kommen wir auch schon zum Ende und zum Ende habe ich ja immer noch meine ganz kleine Rubrik, ganz kurz, und in dieser Woche kannst du mir ein bisschen helfen dabei, denn wir beide haben die Live-Show bei dir zu Hause gesehen am Samstag. Das war die zweite Ausgabe und die hat leider nicht funktioniert. Also die hat inhaltlich funktioniert, finde ich. Ich fand die nicht so schlecht, ehrlicherweise, aber quotentechnisch leider nicht gut. Leider nicht gut.
Oh,
was,
okay.
Ja, was war dein Gefühl so? Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich fand's okay. Ich habe das aber auch nicht so aufmerksam geguckt. Also ich hatte es laufen und habe nebenbei halt noch was anderes
gemacht. Ja.
Genau, so ähnlich. Und ich fand's okay. Ich muss aber sagen, dass ich nicht so der große Fan von solchen Live-Game-Shows bin, weil mir geht es einfach viel zu lang und ich kann mich da gar nicht so lange konzentrieren.
Ja, die Show erfordert auch große Konzentration, muss man sagen. also ich bin da schon dabei und ich finde auch diesen neuen Live-Hype eigentlich ziemlich cool. Also das ja vor allem so The Masked Singer, dann auch Joko und Klaas haben auch immer wieder Live-Shows gemacht, jetzt auch die 15 Minuten am Mittwoch wieder. Also Live-Fernsehen ist wieder modern, ist wieder in. Und das war natürlich jetzt die Krönung einer Live-Show quasi, dass man Matthias Oppenhövel und Steven Gätjen, beides erfahrene Live-Moderatoren auch, hat und die dann quasi zusammen diese Show rocken sollen. Ich finde, auch an denen kann man es jetzt nicht festmachen, dass es im Endeffekt nicht funktioniert hat. Die Spiele fand ich auch besser. Also man hatte ja gewisse Änderungen vorgenommen. Ich weiß nicht, ob du die erste damals gesehen hast, vor 2 Wochen?
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Ja, so besser so, weil das war wirklich ein Chaos. Da waren noch, glaube ich, 5 Teilnehmer pro Familie da und die haben auch dann irgendwie das nicht für nötig gehalten, die Mikros immer leiser zu ziehen. Dann waren wirklich 10 Leute, die parallel immer gesprochen hatten, plus Kommentator noch, Horror. Und dann kamen auch noch so Promis dazu, wie zum Beispiel Tom Beck, der dann immer permanent für die Familie gespielt hat, der einfach auch komplett den Leuten im Weg umgegangen ist. Die wollten den auch immer gar nicht spielen lassen. Weil warum soll ich jemanden spielen lassen, der immer nur so halbherzig irgendwie dabei ist oder so?
Ja, und keine Ahnung. Warum Tom Beck vor allem?
Ja, und warum dann auch Sonja Kraus? Das ist Sonja Kraus und Tom Beck, was sind das für Leute? Warum das denn? Ja. Am Samstag waren ja wenigstens dann noch Joko und Klaas dabei, weil sie ihre Wettschulden einlösen mussten. Das fand ich auch ganz cool. Also das war ein guter Auftritt, erwartungsgemäß. Aber die haben dann leider auch nichts an der Quote ändern können. Ich fand die Spiele ganz gut. Es gab dieses Wohnungsquiz, was ich eigentlich ganz cool fand. Also das ist eigentlich genau das, was ich mir von der Show erhofft habe eigentlich. Also
ja.
Familieninterner, so, wie kenne ich mich in der eigenen Wohnung aus und das alles irgendwie live. Die große Kritik war ja bei der ersten Show damals, dass man wirklich das Spiel hatte. Jede Familie holt jetzt seine beste Pfanne raus und hat eine Packung Butter und legt die in die Pfanne rein und welche zuerst schmilzt live, die hat dann gewonnen. Das war ein Spiel.
Was?
Ja, das war ein Spiel bei der ersten Show und das war natürlich ein großer Aufreger in den sozialen Netzwerken, dass man sowas senden kann, das ist doch keine Unterhaltung, das ist doch viel zu extrem, das kann man doch nicht machen, die arme Butter und so weiter.
Ja, genau, je suis Butter.
Das hat man jetzt eben verbessert, ich fand die Spiele besser, aber hat halt dann im Endeffekt auch nichts geholfen. Rainer Kallmund kam dann noch vorbei und hat irgendwie ein Steak dann gegessen.
Ja, ja, was man halt so macht als Rainer Kallmund.
Ja, why not? Ja, ich glaube, wir sehen die Live-Show bei dir zu Hause so schnell nicht wieder. Ich fand es als Experiment gut und mir ist ehrlich gesagt sowas immer lieber als irgendwie, weiß ich nicht, die 10. Ausgabe von irgendwie Galileo Big Pictures, die großen Vulkane der Welt oder so, das dann am Samstagabend kommt. Das ist mir dann alles immer lieber als irgendwie so eine Show aus der Konserve oder halt, was man schon 1000 Mal gesehen hat, irgendwelche Ranking-Shows, die irgendwie für 300 € irgendwie produziert sind. lieber so ein bisschen Risiko eingehen, dass da mal was klappt, mal was nicht klappt. The Masked Singer war der große Erfolg und jetzt eben hier mal nicht, war aber ein Versuch wert und ich hoffe, man lässt das dann in Zukunft nicht sein und lässt sich davon nicht so einschüchtern.
Ja, ich fand's auch okay.
Der Vollständigkeit habe, weil ich das in den letzten Wochen auch immer zusammengefasst habe, die aktuelle Folge von Detlef und Nicole, das begleitet uns so ein bisschen durch die Staffel. Detlef und Nicole waren in dieser Woche in Schottland, also das war Detlefs Wunsch, dass die einen Urlaub machen auf einer einsamen Insel, also ohne Elektrizität, ohne Telefonanbindung und so weiter. Auf Canner Island waren die da und haben davor auch nochmal richtig kräftig eingekauft.
Sorry, you have eggs?
Eggs? We have eggs just under here.
Yes, but I need 40.
40? Oh.
40 or 50.
Wirklich 40 Eier? Schatz, 40 Eier willst du jetzt kaufen?
40 Eier möchte ich kaufen, ja. Ein Ei geht immer. Ja, die junge Dame hat dann abkassiert. Wir haben dann, ich glaube, 85 Pfund waren das bezahlt. Für 3 Tage auf einer einsamen Insel finde ich günstig. Also ist so in Ordnung, oder?
Oh mein Gott.
Und am Ende waren dann irgendwie auch noch 25 übrig, am Ende der 3 Tage. Viel zu viele Suppen mitgenommen und so weiter. So Backmischungen auch für die 3 Tage, die da in der komischen Hütte waren.
Du bist echt zuckersüß. Warte mal, wenn du unten bist, dann bin ich nicht mehr zuckersüß.
Scheiße.
Dann komme ich nicht mehr runter.
Du tickst nicht mehr ganz sauber.
Ich komme nur runter, wenn du mir gleich einen Kaiserschmarrn machst.
Ja, komm. Abgemacht.
Und wenn du nicht mit mir schimpfst.
Wieso soll ich mit dir schimpfen?
Ja, ja. Detlef und Nicole, immer noch mein Tipp. Die waren dann danach noch auch noch im Heimwerkerkurs. Das war dann Nicoles Wunsch. Alles sehr schön wieder in dieser Woche. Detlef und Nicole, mein großer Tipp immer noch. In der TV Now Mediathek kann man sich das Ganze nochmal zu Gemüte führen und dann nochmal Detlef beim Eieressen in Schottland beobachten. Ja. Auch noch ganz kurz zu Mr. Robot. Mr. Robot hat in dieser Woche meine Lieblingsepisode bisher der 4. Staffel und letzten Staffel ausgestrahlt. Also auch da lohnt es sich immer noch aufzuholen. Eine tolle Hommage an eine der besten Folgen der Seriengeschichte eigentlich, an Pine Barrens von The Sopranos. Sehr ähnlich so von der Machart her. Also Mr. Robot auch in dieser Woche wieder sehr stark. Jetzt zum Ende. Absolutes Ende. Wir sind schon wieder weit über der Zeit. Trotzdem aber noch ein paar News, oder? Da bist du auch dabei. News, News,
ja,
News.
Ja, auf jeden Fall. News gehen immer.
News gehen immer. Und in dieser Woche müssen wir aber gleich mal mit schlechten Neuigkeiten anfangen. In den USA wurde ja HBO Max vorgestellt am Mittwoch. Und da wurde bekannt gegeben, dass das Ganze tatsächlich relativ teuer sein wird, 14,99. Das ist ja, wenn man sich die anderen Preise anschaut, von Apple TV Plus 4,99 und Disney Plus 7,99. Netflix, glaube ich, geht am billigsten für 8,99 immer noch. Mhm. Das Standard-Abo kostet, glaube ich, immer noch 11,99. Amazon kostet auch sowas um den Dreh. Also HBO Max ist da schon nochmal natürlich teuer. Das war aber auch von Anfang an klar, weil HBO Max ja klar, von HBO kommt, HBO bleibt ja immer noch bestehen und HBO kostet immer noch $15 im Standard-Abo und deswegen kannst du natürlich jetzt nicht, wenn du HBO Max heißt, drunter gehen. Also das war halt die große Sache, die sie irgendwie herausfinden müssen, was sie da machen, weil du kannst es ja nicht billiger machen, die Max-Variante als das eigentliche Original. Also das war halt so ein bisschen die Schwierigkeit. So, HBO Max beinhaltet ja sehr reizvolles Fernsehen und ein sehr reizvolles Angebot. HBO, Turner, das heißt TNT und so weiter, Warner Bros. Und CNN und ganz viel mehr, also auch noch diese ganzen Kinder-Fernsehsachen und so, da haben sie auch noch ganz viel. Jetzt haben sie auch bekannt gegeben, was da alles so passieren wird auf HBO Max und HBO steht ja als Marke eher so für männliches Fernsehen. Jetzt wurde dann eben bekannt gegeben, dass man eben auf HBO Max dann eben diese anderen Felder bedienen will, also Kinder, junge Erwachsene und Frauen. Und da wurden dann eben einige Sachen bekannt gegeben, Sachen, die man schon wusste, wie zum Beispiel, dass es eine Neuauflage von Gossip Girl gibt. Gossip Girl ist dir auch ein Begriff wahrscheinlich.
Ja, hundertmal gesehen.
Sehr gut, genau. Und da wird es ja dann eine Neuauflage geben, wird zwar nichts mehr mit dem Original so von den Figuren her anscheinend zu tun haben. Es wird eine neue Interpretation von Grease geben, was ich irgendwie spannend finde. Green Lantern, eine Serie ist da geplant. DC Superhero High, also anscheinend eine Highschool für Superheroes. Für Kinder haben wir auch schon in der Staffel mal gehabt, dass es eine Kindersendung von Ellen gibt, also von Ellen DeGeneres, Little Ellen. Die Sesamstraße haben sie dabei, Adventure Time, Looney Tunes und so weiter, ganz viel. Für Frauen gibt es einen Film von Gina Rodriguez, wurde bekannt gegeben zum Beispiel. Nicole Kidman produziert eine Serie. Es gibt eine, das fand ich irgendwie am lustigsten, eine Reality-Show, die nennt sich Full Bloom. Und da geht's um das perfekte Blumenbouquet. Also das perfekte Gesteck an Blumen.
Okay.
Ja, wer das also sehen will, der ja sollte auch drüber nachdenken, in die USA zu ziehen und sich HBO Max zu holen. Was natürlich für viele auch ausschlaggebendes Kriterium ist, ist Game of Thrones. Game of Thrones steht dafür HBO wie kaum etwas anderes. Und es war ja schon bekannt, es gibt diverse Spin-offs, die gerade in Arbeit sind. Und ein Spin-off, was für HBO Max entstehen wird, ist das Spin-off House of the Dragon, das basieren wird auf Fire and Blood von George R. R. Martin, der auch produzieren wird. Und das erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Also das ist bestätigt, dass das kommen wird. Es war ja ein anderes Spin-off schon länger in Arbeit, unter anderem mit Naomi Watts in der Hauptrolle, glaube ich. Also das war gar kein unbekannter Cast. Und das wurde jetzt, nachdem der Pilot schon gedreht war, aber abgesägt. Also das wurde jetzt auch letztens bekannt gegeben.
Ach so, okay.
Ja, findet nicht mehr statt.
Ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich halt nämlich schon gewundert, als diese, ja, das neue Spin-off bekannt gegeben wurde, was denn aus dem anderen geworden ist. Weil irgendwie hat man davon auch nichts mehr gehört.
Ja, also ich wusste auch, dass es abgedreht ist. Die hatten ja auch dieselben oder ähnliche Sets, glaube ich, da auch da in Wales oder wo die da immer sind, oder Nordirland oder so. Ja, das wird es nicht weitergeführt. Also man hat sich dann dagegen entschieden. Die Serienmacherin oder die Showrunnerin hat einen Brief geschrieben an alle Beteiligten, warum es dann im Endeffekt nicht ja fortgeführt wird. Ist halt manchmal so, dass es nicht über den Piloten hinausgeht, weil sich gewisse Sachen anders darstellen, als sie dann tatsächlich sind. Ja, J.J. Abrams macht noch mehrere Projekte. Außerdem haben sie natürlich auch Fremdware gekauft, was ja ganz wichtig ist. South Park kommt mit allen, glaube ich, 23 Staffeln mittlerweile zu HBO Max und auch Friends. Also das ist ja eine Riesensache. Aber bei Friends muss man ja aufpassen. In der letzten Woche haben wir ja gesagt, in Deutschland gehen die Rechte von Friends von Netflix an Amazon. Also genau, Mitte November ist es dann bei Amazon. Und in den USA sind die Rechte jetzt bei HBO Max. Aber jetzt die eigentlich schlechten Nachrichten, dass HBO Max nämlich nicht nach Deutschland kommen wird. Das ist ja seit Beginn dieses Podcasts mein großes Aufregerthema, meine Unzufriedenheit mit Sky. Dieser Sky-Deal mit HBO wurde jetzt vor ein paar Tagen leider verlängert. Um viele Jahre hieß es, also 5 Jahre wird geschrieben. Es wird zwar jetzt wieder alles so schön geschrieben, dass es natürlich mehr Co-Produktion zwischen Sky und HBO gibt, was ja schon bei Chernobyl sehr erfolgreich war und jetzt auch aktuell Catherine the Great mit Helen Mirren, also da auch große Namen. Dennoch klingt das alles nicht danach, dass wir alles bekommen, was ja immer meine Forderung ist. Warum sollen wir ein anderes Programm bekommen als andere? Also was hat es für einen Sinn, dass England, Italien und Deutschland, wo eben Sky aktiv ist, mir erschließt sich das nicht, warum gewisse Sendungen den Weg nicht nach Deutschland finden, dass man die dann irgendwie auf keine legale Weise schauen kann. Das verstehe ich nicht.
Ja, das stimmt.
Oder warum die halt auch 2 Wochen später kommen, was in Zeiten des Internets einfach ein Witz ist, wenn du halt ins Internet gehst und irgendwas zu Watchmen zum Beispiel suchst. Aktuell, Watchmen läuft seit 2 Wochen in den USA. In Deutschland startet es jetzt dann am Montag, wenn wir heute Freitag haben, startet es in Deutschland am Montag. Ja, ist schön, aber wir sind halt 2 Wochen hinten dran und du kannst halt überhaupt nichts über diese Serie lesen, weil du halt permanent gespoilert wirst. Das ist halt alles nicht optimal und es klingt jetzt nicht danach, dass das jetzt großartig besser wird. Also es heißt, dass diese großen Produktionen von HBO Max dann eben auch über Sky verfügbar sein werden, aber dass jetzt hier diese Blumensendung zum Beispiel nach Deutschland kommt, das braucht keiner erwarten. Worauf ich mich ja sehr freue, aber
ich möchte das auch gern gucken.
Ja, zum Beispiel. Aber das wird halt nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn nicht mal so Serien wie Los Espookies mit Fred Armisen nach Deutschland kommen und so weiter. Das sind ja prominente Namen. Es ist für mich auch so ein bisschen ein Versagen von so Entertainment-Journalisten, die da einfach auch nicht nachfragen. Man kann das nirgendwo nachlesen, woran das alles liegt.
Ja. Und
ich würde mir einfach mal Klarheit da wünschen. Also irgendwie, dass mir jemand sagt, okay, darum kommt diese Serie nicht nach Deutschland. Oder für uns kostet es diesen Betrag oder kostet es überhaupt was, wenn wir, auch wenn wir einen Deal haben mit HBO, trotzdem noch Serien nach Deutschland bringen. Keine Ahnung. Also mir ist es alles zu hoch, aber erstmal diese Nachrichten sehr schlecht. Sagt jetzt für mich erstmal nichts aus, dass sich da irgendwas bessern wird. Natürlich werden wir alle schön alle Spin-offs von Game of Thrones bekommen. Wer die alle haben will, kann die gerne anschauen. Das wird kein Problem sein, wird alles bei Sky dann verfügbar sein. Aber so kleine, feine Shows, wie zum Beispiel die Blumenshow, das wird eher nix. Also das glaube ich nicht. Naja, apropos Game of Thrones. Benioff und Weiss, das sind ja die Game of Thrones Macher. Mhm. Und da gab es ja große Neuigkeiten, dass die vor einigen Monaten oder vor einigen Jahren, glaube ich schon, einen Deal unterschrieben haben, dass sie die nächste Star Wars Trilogie machen dürfen. Mir ist ja Star Wars ziemlich egal.
Ja, mir auch.
Mir hat dann eher die Meldung übel aufgestoßen, sag ich mal, dass sie einen Netflix-Deal unterschrieben haben für, weiß ich nicht wie viele 100 Millionen. Die werden halt jetzt exklusiv für Netflix Serien produzieren. Und jetzt wurde bekannt gegeben, ja, jetzt machen sie doch nicht mehr die Star Wars Trilogie. Ich weiß nicht, wie viel davon stimmt, aber es war ja immer so in der Diskussion, ob die Qualität der letzten Staffel von Game of Thrones so schlecht war, weil Benioff und Weiss schon im Kopf quasi für Star Wars geplant haben.
Mhm.
Und wenn jetzt klar ist, die machen doch nicht Star Wars, dann sagen halt viele Game of Thrones Fans, ich bin ja keiner, aber für viele ist es so, ja, warum haben die dann die letzte Staffel so hingerotzt, wenn die es doch nicht machen?
Ja.
Also das heißt offiziell aus Zeitgründen machen sie es nicht, weil sie halt so viel für Netflix produzieren. Da käme ich mir jetzt als Game of Thrones Fans ziemlich verarscht vor. Und es gab in der Woche auch einen schönen Thread auf Twitter von jemandem, der bei einer Fragerunde, ich glaube in Australien, da war, wo Benioff und Weiss eben saßen und da einen, also sehr ehrlich waren auf eine Art. Also die
ja,
sehr
leider.
Leider, genau. Also sehr ehrlich waren auf eine Art über ihre Herangehensweise an Game of Thrones, dass sie quasi überhaupt keinen Plan hatten, was sie da gemacht haben. Das ist ja alles ganz charmant und so. Aber man kann sich dann schon so ein bisschen zusammenreiben, warum die letzten Staffeln so verlaufen sind, wie sie verlaufen sind, seit eben George R. R. Martins Buch dann nicht mehr als Vorlage gedient hat.
Genau, ja.
Ja, du bist der Game of Thrones Fan und...
Ja, ich habe alles geguckt und also ich fand auch, dass man das schon gemerkt hat, irgendwie, wie du gerade gesagt hast, wann die Vorlage eben nicht mehr hergehalten hat oder herhalten konnte für die beiden. Und gerade die letzte Staffel fand ich wirklich nicht gut. Also gerade vom Drehbuch her war das halt wirklich eigentlich traurig für alle Fans, die so lange auf dieses Ende, oder nicht auf dieses Ende, aber die so lange auf die letzte Staffel hingefiebert haben. Das war eigentlich wirklich sehr peinlich.
Ja, Benioff und Weiss waren wenigstens ehrlich quasi, das kann man ihnen zugute halten, aber man kann ja auch mal drüber nachdenken, sich vielleicht jemanden zu holen oder Hilfe zuzulassen von jemandem, der das seit Jahren macht. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an den Macher von True Detective, der sich dann auch auf Raten von HBO hin, der sich dann Hilfe geholt hat von David Milch zum Beispiel, einer, der das seit Jahrzehnten macht. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man solchen jungen Showrunnern dann helfen kann oder dass da jemand Externes dazu kommt. Naja, so, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, du darfst dir irgendwas aussuchen. Irgendwie willst du lieber hören eine neue Serie für ZDF Neo, willst du lieber hören das Programm von Vox Up, dem neuen Sender, oder willst du hören ein neues Format bei Dreisat? Bisschen spannend, aber nicht so wahnsinnig spannend.
Mich würde Vox Up am meisten interessieren, weil Vox ist natürlich unser aller Lieblingssender.
Richtig. Und ich habe auch gehofft, dass du das sagst. Denn ab dem 1. Dezember geht's los mit Vox Up, der neue Sender. Es war ja schon bekannt, dass das Ganze natürlich zum großen Teil aus Wiederholungen bestehen wird. Es heißt zwar auch, dass dann exklusiv Sachen dafür produziert werden für diesen neuen Sender, aber großenteils sind das natürlich Sachen, die bei Vox seit Jahren laufen.
Mhm.
Es geht los eben am 1. Dezember. Der Sonntag wird gestaltet sein mit Ally McBeal, ich glaube 3 Folgen und dann nochmal alle 3 in der Wiederholung danach. Also das ist dann, glaube ich, das Erste, was sie auch zeigen werden. Rizzoli and Isles, Law and Order SVU, also typische Crime-Sachen, die auch bei Vox, glaube ich, laufen. Wer das mag, gerne. Aber interessanter wird es ja bei den ganzen Factual-Sachen, also bei den ganzen nicht-fiktionalen Angelegenheiten. Zum Beispiel hat man sich entschieden, Mein Traumhaus am Meer. Sagt ihr das was?
Mein Traumhaus am Meer, nö.
Richtige Antwort. wird da tatsächlich zuerst laufen. Also die Folgen wurden für Vox konzipiert und werden auch dann da laufen. Aber zuerst werden sie tatsächlich Premiere feiern bei Vox Up. Immer Mittwochabend dann Mein Traumhaus am Meer, wer das sehen will. Es laufen dann auch Sing Mein Song Wiederholungen, freitagabends glaube ich. Am Samstag kommt immer, da freue ich mich ganz besonders drauf, eine alte Folge von Das perfekte Promi-Dinner.
Also, ja, das ist cool.
Das ist cool, ja. Also ich bin ja generell eben bei diesen Sachen dann eher dabei. Und
ja, auf jeden Fall.
Ich will halt Vox Up eher so als Programm benutzen, so als Bildschirmschoner, was ich ja immer sage.
Ja, also ja, ja, ja.
Dann eben nicht so strafgerecht, sondern dass man dann einfach mal hinschalten kann und dann läuft halt da irgendwie 5 Stunden lang Das perfekte Dinner.
Ja.
Und das gefällt mir jetzt auch ganz gut, denn täglich läuft dann um 14.20 Uhr Schmeckt nicht, gibt's nicht. Also alte Folgen von genau von Tim Mälzers erster Kochshow.
Ja, cool.
Genau. Und um 16.15 Uhr läuft dann Das perfekte Dinner. Also auch alte Folgen, glaube ich, von 2008 oder so. Also schon aus prähistorischen Zeiten. Da freue ich mich auch drauf, weil das sah ja noch ganz anders aus damals. Das,
ja,
der gab es ja auch vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten, glaube ich, erst diesen Reload, wo dann so ein neuer Look da hinzugekommen
genau,
ist.
Genau, ja.
Das war damals ja auch noch ein bisschen anders.
Ja, ich fand auch damals die Kandidaten, also wenn ich da heute mal reinschalte ins perfekte Dinner, dann kochen die immer so richtig luxuriöse Sachen. Und ich habe so das Gefühl, vor 10 Jahren hat da jeder irgendwie Spaghetti so hingezaubert und zum Nachtisch ein Pudding oder so.
Ja, total. Das ist immer professioneller geworden und auch geht immer mehr in Richtung Kochshow als so, ja, Unterhaltungsshow.
Genau, ja.
Früher war es ja auch noch so, dass es diese legendäre Wohnungsbegehung dann immer gab, also wo dann immer die Gäste durch die Wohnung gegangen sind.
Das gibt's heute nicht mehr. Das gibt's nicht mehr, ne?
Nee, auch schade.
Mhm.
Genau, also Das perfekte Dinner in den alten Folgen und vor allem um 16.15 Uhr, da freue ich mich halt drauf, weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mal so einen Tag habe, wo ich wirklich absolut nichts zu tun habe und einfach nur den ganzen Tag wirklich lineares Fernsehen schaue, dann habe ich immer, geht mein Tag um 14.15 Uhr los mit der Küchenschlacht. Dann geht's dann weiter von 15 Uhr bis 16 Uhr mit Bares für Rares natürlich.
Okay, wow.
Dann ist es immer so, dass es diese eine Stunde gibt von 16 Uhr bis 17 Uhr, wenn dann Essen und Trinken auf RTL Nitro losgeht. und da passt dann eben perfekt das perfekte Dinner rein. Jetzt in diesen neuen Tagesablauf. Und das wird mein Ende sein. Also normalerweise war dann immer noch diese eine Stunde so ein Fenster, wo ich dann immer noch irgendwas für die Uni gemacht habe oder irgendwas Sinnvolles halt. Aber das wird jetzt dann auch so sein, dass ich dann immer Vox Up anschalten werde und alte Folgen vom perfekten Dinner schauen werde. Das ist mein Tod, aber danke Vox Up an der Stelle für diese Möglichkeit.
Ja, ich glaube, das werde ich auch öfter gucken.
Sehr gut, dann können wir vielleicht mal dazu twittern und dann haben wir einen Hashtag und dann kommen wir ganz vorne in die Trends, bestimmt mit alten Folgen vom perfekten Dinner.
Ja.
Ja. Perfektes Dinner hat ja eine sehr aktive Twitter-Community, das unterschätzt man manchmal. Manchmal twitter ich so einen Tweet dazu und so und da bekommt man immer 30 hier Dings, Likes
ja,
und so.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, da twittern echt viele zu Shopping Queen ja auch.
Das stimmt, aber das ist mir, also da bin ich nicht so... Leider nicht so der Fan.
Ja, das sind meine Sendungen.
Eine lustige Nachricht noch zum Ende. Netflix plant eine Neuauflage von Oggi und die Kakerlaken.
Hä? Okay.
Ich habe auch gar nicht gecheckt, was das bedeuten soll. Aber das Ganze soll eben kein Zeichentrick sein, sondern CGI animiert. Also das Ganze, was man jetzt kennt von Biene Maya und so weiter, Heidi und so weiter, alles CGI gemacht, jetzt auch von Oggi und die Kakerlaken. Und es soll auch eine Änderung geben, die mir überhaupt nicht gefällt. Das ist ja ein französisches Original und das Ganze soll jetzt nicht mehr so für, sage ich mal, ältere Kinder, also so, weiß ich nicht, 10- bis 12-Jährige, sondern eher eine Stufe drunter sein. Also das soll jetzt dann eben für, weiß ich nicht, 5- bis 10-Jährige sein oder so für Kleinkinder halt oder ja.
Ah, okay.
So ein bisschen anderes Publikum ansprechen. Das habe ich ganz vergessen, das steht hier in dem Artikel drin. In der deutschen Version ist es ja so, dass Dirk Bach den Erzähler von Oggi und die Kakerlaken gesprochen hat.
Ah, stimmt.
Das war mir ja komplett, das habe ich noch nie gecheckt, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist natürlich jetzt auch nicht möglich. Also wie man das dann umsetzen wird, keine Ahnung. Aber das kann man ja dann sehen, wenn es dann soweit ist. Oggi und die Kakerlaken bald bei Netflix. Also das war so ein bisschen die kuriose Meldung des Tages. Ja, dann haben wir es auch wieder geschafft für diese Woche. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wo kann man dir denn folgen, wenn man das möchte? Aber das muss man eigentlich nach dieser Folge.
Ja, man kann mir auf Twitter folgen. Da heiße ich @NatalieK.
von Claudia mit K. wahrscheinlich.
Genau, ja, inspiriert.
Abgeschaut.
Mhm. Spirit Animal.
Unbedingt. Also unbedingt folgen. Werde es auch dann nochmal in der Beschreibung buchstabieren, dann kann man das ganz leicht finden. ihr könnt uns natürlich auch schreiben unter dem Hashtag Fernsehen für alle, wie immer. Und jetzt natürlich für dich die Aufgabe. Du hast natürlich als neuer Gast eine neue Schar an Leuten angezogen. Und die müssen jetzt alle neuen Hörer müssen jetzt auch ihre Bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcasts da lassen. 5-Sterne-Bewertung, das ist ganz wichtig. Und wenn es geht, noch eine nette Rezension dazu schreiben. Das hilft uns dann am meisten.
Ich breche auch sonst Freundschaften ab, wenn es sein muss.
Das habe ich erwartet. Das würde ich auch erwarten und erwarte ich von jedem Gast. Also, wie gesagt, danke fürs Hiersein und ich hoffe, das wiederholt sich bald mal.
Ja, sehr gerne.
Genau, wir sehen uns bestimmt bald und in der nächsten Woche sprechen wir natürlich wieder über wahnsinnig spannende Themen, unter anderem über die neue Netflix-Serie Living with Yourself mit Paul Rudd in der Hauptrolle, in der Doppelrolle sogar, also spielt zwei Personen auf einmal. Außerdem vielleicht ein bisschen Check-Check mit Klaas auf Join und vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter mit Prince Charming. Und ich habe mir vorgenommen, einen ersten Einblick zu geben in diese ganzen Apple-Serien. Also in der nächsten Woche wieder einiges geboten. Bis dahin könnt ihr aber erstmal abschalten.